Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Morgen oder so. Wir sind die Beleuchteten Brüder, wir machen einen Podcast, ihr könnt ihn hören, wann immer ihr wollt und wir nehmen ihn jetzt auf am 14.05. Das ist ein Dienstag um 19.29 Uhr. Ich bin Tim und begrüße euch herzlich in dieser Folge, genau wie dich, Benny. Begrüßt du auch die Leute in diese Folge hinein?
Nicht nur die, sondern auch noch dich.
Da, wow, jetzt sind wir alle drin. Na,
alles klar? Na? Ja, ganz gut.
Hast du den Flugmodus eingeschaltet?
Noch nicht. Bin dabei, sozusagen.
Sehr gut.
Matthias Ecke schreibt mir.
Ja. Oh nein.
Das ist ja was. Hier sind meine Handynotizen. Die brauche ich gar nicht. Wir sind gar nicht in einer Handynotizenfolge, sondern mittendrin in unserem Brot- und Buttergeschäft in normalen Folgen.
Ja. Ich bin guter Dinge. Wie sieht es bei dir aus? Geht es dir auch gut?
Mir geht's sehr gut.
Okay.
Ich habe überlegt, ob gut ausreicht oder nicht. Ich glaube, mir geht's sehr gut. Wir haben 25 Grad seit Tagen. Die Sonne brennt Hamburg nieder.
Der Sommer ist da.
Der Sommer ist da. Ich habe viel um die Ohren und viel vor.
Mhm.
Habe den Pool wieder aktiviert.
Ist das nur in Norddeutschland so oder ist ganz Deutschland vom Sommer
Der Rest hat eher so sturzbachartige Regengüsse und Hochwasser und so.
Okay, da dreht das Klima wieder frei. Wir können uns nicht beschweren.
Hamburg ist stabil.
Hamburg ist sehr stabil. Morgen auch, übermorgen auch. Es bleibt brühender Sonnenschein.
Ja, genau.
Ich finde das auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist cool.
Gib mir Energie.
Das ist gut. Ich sehe dich auch mal agil mit deinem Fahrrad hier. Das ist so krass, in was für einem Tunnel du bist, wenn du mit dem Fahrrad zu der Pforte fährst. Ne? Du bist einfach, man sieht dir ja richtig an, wenn man dich kennt, dass du aktiv vermeidest, gesehen zu werden oder zu sehen.
Nein, das ist gar nicht immer so.
Da habe ich den Eindruck. Du bist immer so, hast den Blick so nach vorne und guckst dich, auch wenn du dann kommst an der Pforte an, dann dreht sich dein Kopf nach links und dann gehst rein. Es gibt kein Umdrehen, kein Umschauen, weder zu den Vögeln oder den Bäumen noch zu möglichen Nachbarn, die auf der Straße stehen.
Ich habe vor ungefähr einer Dreiviertelstunde versucht, splitterfasernackt von meinem Fenster aus deine Aufmerksamkeit auf mich zu winken. Während du in der Küche standest und sogar rausgeguckt hast und das einfach nicht geschneit hast, dass ich wirklich wie so ein Wahnsinniger meine Arme geschwenkt habe hin und her, wie so ein Aufblasmännchen in Amerika vor dem Gebrauchtwagen-Center muss das ausgesehen haben, weil ich wollte, dass du auf dein Handy guckst, weil du zu da noch meine Sprachnachricht noch nicht gehört hattest. Und das hast du auch nicht mitbekommen. Nee. Da hattest du deinen Tunnelblick eingesetzt. Aber ich habe die letzten Tage
eingesetzt. Das ist so eine Fähigkeit. Oh nein, er setzt seinen Tunnelblick ein.
Aber offenbar ist es freiwillig, weil die letzten beiden Tage habe ich immer sehr aufmerksam geguckt, ob du da bist, eventuell gerade die Garage offen hast, damit ich mal mein Fahrrad zum Aufpumpen vorbeifahren kann. War aber nicht so.
Können wir nach einem Podcast machen.
Nee, ich hole das jetzt nicht mehr aus dem Keller raus.
Ich trinke ein alkoholfreies Hefeweizen, das habe ich eben schon gesagt, seit 2 Jahren dauerhaft gekühlt wird vor meinem Kühlschrank. Und das finde ich irgendwie bemerkenswert, dass es jetzt zu diesem Moment gibt, wie oft ich diesen Kühlschrank aufgemacht habe und das Bier da lag.
Hast du schon geguckt, wie lange es schon abgelaufen ist?
Mehr als ein Jahr.
Ja.
Februar 2023. Schmeckt wunderbar.
Schön.
Wunderbar. Bei alkoholfreiem Bier ist es so, finde ich, dass je doller das eine Sorte ist, sag ich mal, umso weniger schmeckt man den Unterschied bei alkoholfreien Versionen. Also ein alkoholfreies Pilz schmeckt doller anders als ein alkoholfreies Weizen. Ein alkoholfreies Pale Ale schmeckt auch nicht so doll anders wie ein alkoholfreies Pilz.
Mhm.
In der Regel. Ist meine Theorie.
Ich glaube, ich habe noch nie ein alkoholfreies Weizen getrunken.
Prost. Willst du mal?
Keins, was seit über einem Jahr abgelaufen ist. Wenn es das erste sein soll, dann möchte ich doch die Best-Before-Variante probieren.
Ja.
Hast du was ganz Dringendes auf dem Zettel, weil sonst würde ich dir sehr gerne von meinem Tag erzählen.
Erzähl mir von deinem Tag und wie es dir geht.
Ich erzähle dir und euch ein von meinem Tag. Mir geht es sehr gut. Ich hatte nämlich irgendwie einen guten Tag. Und zwar habe ich heute zwar gearbeitet, aber kennst du solche Arbeitstage, wo man nicht irgendwie eine große Sache im Kalender hat oder ein großes Projekt den kompletten Raum oder einen Großteil des Zeitraums einnimmt, sondern wo man eigentlich Zeit hat, so ganz viele kleine Sachen, die sich ewig lang angestaut haben, wegzuarbeiten.
Ja.
So einen Tag hatte ich heute. Und ich habe mir eine große To-Do-Liste heute Morgen geschrieben und habe sie nach und nach richtig konsequent runtergearbeitet, abgehakt. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben.
Sind das verschiedene Arten von Tätigkeiten?
Ja.
Also, manchmal musst du eine Mail schreiben, manchmal musst du irgendwie was lesen.
Ja, genau. Genau sowas.
Mhm.
Viel verschiedenartiger organisatorischer Kram. aber ich konnte das so alles einfach so wegarbeiten. Das hat irgendwie so alles ineinander geklickt. Und dann musste ich da mit einer Person sprechen. Und dann habe ich die auch sofort erwischt. Und dann hatte die auch das dabei, was sie dabei haben sollte. Es hat einfach alles richtig wunderbar Nein, das funktioniert.
Kenn ich. Solche Teile kenne ich. Es gibt auch genau das Gegenteil. Und ja. Die ganze Zeit, das Gefühl, du hast nichts gemacht. Und
ja.
Müsstest auch nicht oder wolltest, aber es hat alles nicht geklappt.
Ja, oder du hast ganz viel gemacht, aber irgendwie ist das Ergebnis am Ende unbefriedigend.
Bei mir sind das diese Tage, wenn ich mein E-Mail-Eingang von unten nach oben hoch durchgehe.
Mhm.
Und dabei gibt es auch so viele Sachen, die inzwischen sich durch Nichtstun erledigt haben. Gibt es ja auch. Oder weil man halt das auf andere Art erledigt hat oder irgendwo, wo man dachte, ich muss nochmal schreiben. Das ist toll, das ist sehr befriedigend.
Ja.
Mir ist neulich aufgefallen, dass ich inzwischen, jetzt schon, also seit ich in dem Job bin, seit anderthalb Jahren oder was, tatsächlich ein papierloses Arbeiten habe. Komplett.
Das kann ich nun wahrlich nicht behaupten.
Also unser ganzes Büro, nirgendwo gibt es mehr Mappen, Akten, Zettel, nichts.
Super, so muss es sein.
Das ist die Hamburger Verwaltung.
Ja.
Modern und digital.
An der Spitze funktioniert es. Mhm. Aber ein paar Gremien weiter unten wird schon ein bisschen komplizierter.
Das sickert langsam durch.
Ja, von oben nach unten. Ne?
Ja.
Wie wenn man so eine Schlammbohle macht.
Ja.
Ganz viel Schlamm, also Eis, Vanilleeis. Und dann so von oben Wodka raufschüttet. Und dann.
Wann hast du letztes Mal eine Schlammbohle getrunken?
Bestimmt mit dir zusammen.
Ja, ich glaube auch.
Und das ist schon also locker 20 Jahre her.
Ja. Ist eigentlich auch nicht in Ordnung.
Nee, ne? Schlammbohle war immer ziemlich cool.
Ja, wirklich.
Absolut. Das muss man mal, das gehen wir mal an. Ich habe noch das Originalrezept vom Split. Können wir auch mal machen.
Das hätte ich gerne fürs kommende Wochenende.
Hab ich. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß, wo es in meiner alten Wohnung war.
Du hast noch ein paar Tage Zeit.
Okay, ich habe ein, zwei Ideen. Kriegst du dann, kein Problem.
Sonst auch von der Original...
Ja, das geht natürlich auch.
Köchin.
Aber ich habe das von der aufgeschrieben. Auf dem Zettel, der bestimmt auch schon 20 Jahre alt ist.
Ich weiß nicht, ist sehr ähnlich. Aber gut, das sind jetzt Details für unsere ZuhörerInnen. Das sind zwei Getränke, die könnt ihr mixen. Wir stellen euch das bei Insta mal rein.
Gute Sommer, alkoholische Sommergetränke, würde ich sagen.
Aber eher so für die Jugend. Ich
weiß ja, nicht, genau.
Ob das heute noch so trägt.
Vielleicht ist es auch nicht gut gealtert. Oder unsere Zungen sind zu sehr gealtert. Kann sein.
Gereift sind unsere Zungen.
Voller Pelz. Also genau, das war mein Arbeitstag. Der war super. Ich konnte auch relativ zeitig Feierabend machen. Das war auch geil. Dann fährt man natürlich bei diesem Strahlemann-Wetter in kurzer Hose und mit Sonnenbrille, mit guten Sachen auf dem Ohr nach Hause mit dem Fahrrad. Auch entspannt. Chillomillo.
Habe ich gesehen, wie du nach Hause gekommen bist.
Das kann nicht sein. Ich habe doch geguckt. Da war niemand.
Ich war heute. Am Küchenfenster wahrscheinlich.
Ach, okay, ich habe nur auf die Garage geguckt.
Ja. Kann sein, weiß ich nicht.
Da, und da endete dann der Tunnelblick. Da war die Wand des Tunnels. Die ging nicht bis zum Küchenfenster. So, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich rein, habe so ein bisschen rumgerödelt und musste dann aber auch recht bald wieder los, weil ich war beim Friseur. Ich war wieder bei Linda, Homegirl Linda. Liebe Grüße gehen raus an dich.
Der kannst du mal den Podcast empfehlen.
Habe ich vorhin auch gedacht, wenn sie den hört und richtig cool findet und dann einfach allen Leuten, die da kommen, die kriegt ja sehr viele Menschen mit.
Genau, und dann sagt die, das ist nicht nur irgendeiner, der ist hier Kunde.
Ich kann ihm Bescheid sagen, wenn er den nächsten Termin
dann hat. Dann legen wir das.
Können wir das zusammen, dann sitzen sie nebeneinander.
Dann kriegen sie so Geld, wie damals bei Norbert Röttgen. Nee, das war nicht Norbert Röttgen, wer war denn das? Dieser andere Wahnsinnige. Norbert Röttgen ist ja nicht so wahnsinnig. Wie hieß denn der Ministerpräsident, der immer so Termine vermittelt hat gegen Geld?
CDU.
Ja.
Ja.
So ein grauhaariger, haha, gut, ja. Das sind alle bei der CDU.
Egal. Das Gute ist ja, ich bin ja, wie ich schon mal hier im Podcast erzählt habe, bei Linda ein anderer Mensch.
Ja.
Und ich bin auch ein...
Dein Experiment, so zu tun, als würdest du dich verreisen.
Genau. Das war der Einstieg in diesen Charakter und jetzt habe ich ihn ein bisschen weitergeführt. Und zwar der interessierte und vor allem, ich sag mal, extrovertierte Kunde.
Ja.
Also, dass ich so von mir aus so immer so Themen aufmache und Fragen stelle und einordne und Witze mache Geil. Und ungefragt von mir erzähle.
Bei Linda kannst du dich mal ausprobieren.
Bei Linda probiere ich mich aus.
Wie das wäre, wenn du eine andere Persönlichkeit wärst.
Ich glaube, das würde ich auf Dauer als anstrengend empfinden. Aber für diese dezidierte Zeit ist es ganz cool.
Geiles Experiment.
Das fing dann auch irgendwie damit an, dass mir ein Praktikant die Haare gewaschen hat, der mich da erstmal in diese Quälwanne da mit dem Kopf hat reinlegen lassen. Und dann meinte er, oh, sag Bescheid, wenn es zu warm ist. Und dann hat er so an seinem Finger erstmal getestet und dann hat er irgendwann das Wasser ausgemacht. Meine Haare waren noch trocken und hat gesagt, ich bin gleich wieder da. Und dann hing ich da bestimmt 2 Minuten, ohne dass ich wusste, was er macht.
Hochgenommen?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, mache ich das jetzt? Aber ich bin so, ich habe so doll die Regeln obeyed. Ich habe mich das irgendwie, also ich habe mich nicht getraut, aber ich dachte, nee, ich mach das jetzt nicht.
Bleib, oh, die ganze Zeit
drückt, die ganze Zeit in diesem Ding, ne? Ja, und dann war das Wasser viel zu heiß. Das war
viel zu heiß. Aber er hat es nicht hinbekommen und ist weggegangen,
um das dann, um zu Linda zu holen. Und Linda musste regeln, hat gesagt, dauert einfach ein bisschen Geduld, hat es angemacht, wurde es warm. Und dann war es halt echt sehr warm. Und ich kam auch mit dem Fahrrad da angefahren und ich habe noch geschwitzt von meinem Nachhauseweg von der Arbeit. Das war irgendwie nicht geil. Und dann hat mich Linda hinterher noch gefragt, wie es war. Und dann habe ich nur gesagt, naja, also ein bisschen komisch war es schon, als ich 2 Minuten lang nicht wusste, warum mir keiner die Haare wäscht. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Da habe ich so gefragt, wie denn so die Ausbildung zum Friseur läuft. Weil ich das einfach nicht wusste. Ja. Und habe so ein paar geile Facts dabei. Willst du ein paar hören?
Ja, los.
Erstmal, es gibt tatsächlich, also überrascht mich nicht, aber es gibt eine theoretische Abschlussprüfung. Und da werden so chemische Dinge gefragt. Da muss man so errechnen, wie viel Prozent von welcher Haarfärbung man mit welchem Produkt zusammenmixt, um das und das Ergebnis rauszubekommen. Dann gibt es wohl auch offensichtlich so Fotos und dann müssen die, also von PapierkundInnen, die dann irgendwelche Sachen verlangen und die müssen einschätzen, ob das machbar ist oder nicht.
Der mit den Haaren. Die haben gesprochen, dass wir Fotos zeigen, das geht einfach nicht.
Genau. Und danach habe ich sie nämlich auch gefragt, weil ich dachte, ja, frage ich sie doch jetzt einfach mal. Mache ich mal den Ben hier und quatscht die Leute voll. Genau. Und habe dann halt gefragt, einerseits, ob das öfter mal vorkommt, dass Leute beim Friseur oder bei der Friseurin was verlangen, wo man sagt, also sich so denkt, nee, das würde richtig scheiße aussehen. Und ob man das dann sagt, dann meint sie, ja, heute Vormittag erst. Da wollte wohl eine, wie sie sagte, etwas breitere, also wohl korpulentere Frau einen Bob haben. Hatte lange blonde Haare und wollte einen Bob haben. Und dann hat sie halt gesagt, naja, das kann ich dir schneiden. Aber so ein Bob macht halt irgendwie ein rundes Gesicht, weil das so einrahmt. Ja. Und sie meint, also ich an deiner Stelle würde es nicht machen. Hat sie wohl gelacht und hat sich dann für was anderes entschieden. Und dann habe ich gefragt, ob es ab und zu auch vorkommt, dass Leute einfach Dinge verlangen, die unmöglich sind mit der Haarstruktur. Und dann meint sie, ja, vor allem, wo sie es öfter schon erlebt hat, sind asiatischstämmige Menschen mit diesem dichten, ganz schwarzen Haar.
Ja.
Wenn die hinkommen und sagen, ich hätte gern platinblond. Das wird nicht funktionieren.
Ja,
das habe ich rausgefunden. Dann bin ich nach Hause und bin schon wieder laufen gewesen. Ich bin gerade so drin im Laufen und es war super heiß, aber trotzdem richtig cool. Bin an meiner alten Wohnung vorbeigelaufen, am Alsterlauf entlang. Hab mich da ein bisschen verzettelt, deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen später angefangen als eigentlich geplant. Und dabei habe ich die Erkenntnis gehabt, also man muss sagen, wir waren um 19 Uhr verabredet und ich war um, ich weiß nicht, 18.20 Uhr, 18.25 Uhr war ich noch unterwegs und noch nicht mal zu Hause und wusste, ich will auf jeden Fall noch duschen und essen. Ich schaffe es nicht bis 19 Uhr. Und da ist mir aufgefallen, weil du so bist, wie du bist, hat mich das super entspannt gemacht. Weil du halt selbst jetzt nicht die Pünktlichkeit erfunden hast.
Und weil ich wahrscheinlich auch niemals deine Sprachnachricht geschickt hätte. Ist mir einfach gedacht, 19 Uhr schaffe ich
Da unterscheiden wir uns dann. Und
ja.
Dann habe ich nämlich auch überlegt, weil wenn du nicht du wärst, hätte ich aufs Essen verzichtet, um noch pünktlich zu sein. Da hätte ich es auch geschafft.
Nee, bitte, alle Leute, die mit mir zu tun haben, verzichtet nicht aufs Essen, um bei mir pünktlich zu sein.
Immer erst essen, bevor ihr hierher kommt.
Einfach auf, wenn ihr keinen Hunger habt. Das finde ich gut, dass das auch mal so einen positiven Auswirkung hat. Weil es tatsächlich ja so ist. Es könnte ja auch denkbar, dass ich super unpünktlich bin, aber es mir richtig doll stört, wenn ich warten muss.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja durchaus Leute, die ihre eigenen schlechten Eigenschaften auch. Aber das ist bei mir nicht so.
Aber da würde ich richtig drauf scheißen in dem Falle. Also wenn dem so wäre, würde ich da trotzdem nicht mehr Rücksicht drauf nehmen. Weil
da wäre ich ja auch einfach richtig der Arsch.
Ja, dann hätten wir vielleicht diesen wunderbaren Podcast nicht, den Linda jetzt so gern Leuten empfiehlt.
Aber wieder ein durchgängiges Thema unseres Podcasts. Schaut euch die Welt einmal etwas anders an, dann wird sie schöner. Du hast jetzt im Grunde erzählt, du warst arbeiten beim Friseur und hast Sport gemacht.
Ja.
Für viele Leute mega der Standardtag.
Ja.
Und du hast aber mit einer Begeisterung von all diesen Etappen erzählt, einer nachvollziehbaren, plausiblen Begeisterung, die erkennen lassen, also gut, es war auch einfach gut, hat tolle Sonne, hat es ein echt cooles Persona-Gespräch mit Linda. und hast bei der Arbeit Sachen geschafft, die dich befreien. Aber es ist vielleicht auch eine Frage der Attitude. Und vielleicht ist es auch, weil du bei der Arbeit so einen Tag hattest, den du hattest, dass du bei Linda so in die Vollen gegangen bist.
Kann gut sein. Das hat alles richtig gut ineinander gepasst. Ja, everything is connected. Zahnräder.
Und Zähne auch. Die passen auch gut ineinander, wenn es gut läuft.
Ja, wenn es gut läuft. Das kann man nun wirklich jetzt nicht als Riegel in den Raum stellen.
Muss man immer so knirschen auf diesem Papier. Mhm. Und wenn dann irgendwie die Abdrücke doof sind, dann muss er nochmal richtig geschliffen werden.
Ja, oder der Kiefer gebrochen und neu zusammengeflext.
Aus dem neuen Kiefer. Den mache ich dir eben. Warte mal 2 Minuten.
Sowas, also nicht in 2 Minuten, aber sowas gibt es wirklich. Sowas gibt es wirklich. So, und dann gab es heute auch noch per Post die Wahlunterlagen für die Europawahl. Und ich habe festgestellt, ich glaube...
Am 9. Juni.
Genau, ich glaube, die Europawahl ist meine Lieblingswahl.
Mhm. Warum? Weil es so einfach ist zu wählen?
Nee, weil ich da am ehesten das Gefühl habe, dass die Stimme was zählt.
Interessant.
Das liegt an der nicht vorhandenen 5%-Hürde.
Ach so, ich dachte, es ist halt noch
größer. Ja, genau, deswegen ist es natürlich erstmal wieder widersinnig, aber... genau, das ist, glaube ich, der Grund. So habe ich mich jetzt mal selber analysiert. Aber
wählst du nicht in der Regel Parteien, die sowieso über die 5%-Hürde kommen?
In der letzten Europawahl habe ich die Partei gewählt.
Mhm. Und da haben wir da schon gesprochen über das Buch von Nico...
Semsrott.
Semsrott?
Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Eide Witzke, hast du das gelesen?
Nee.
Einer Süddeutschen? Also erstmal, es ist der 14. Mai 2024, 1946. Die Europawahl steht kurz bevor. Geht bitte alle wählen. Und wenn ihr könnt, wählt eine Partei, die sehr gut ist.
Vielleicht keine rechtsextremistische genau. Partei. Ich glaube, damit kann man ja nicht viel falsch machen. Wenn man das erstmal befolgt, hat man schon sehr viel sehr richtig gemacht.
Nico Semsrott ist zusammen mit Martin Sonneborn für die Partei ins Europaparlament eingezogen.
Ja.
Hat dann diverse... Dank dir auch. Hat dann viele Dinge getan, die zum einen der satirischen Seite der Partei gerecht werden, aber auch durchaus versucht, Initiativen an den Start zu bringen, um das Parlament transparenter zu machen und so weiter und so fort. Jetzt hat er gerade ein Buch veröffentlicht über seine Zeit im Europaparlament.
Er hat sein Mandat freiwillig abgegeben, muss man noch dazu sagen.
Nach einiger Zeit. Und dann hat er ein Buch geschrieben.
Also nach 6, 7 Jahren oder so, ja.
Und über seine Zeit im Europaparlament und hat zu diesem Buch ein Interview der Süddeutschen gegeben. Und das habe ich gelesen, nicht das Buch. Und das Interview der Süddeutschen fing schon so an mit, hat jetzt ein Buch geschrieben und das ist schon irgendwie auch ein bisschen hart und krass. Also was so durchschien durch die Zeilen war, der hat er ganz schön populistisch vom Leder gezogen und auch ein paar Sachen behauptet, die grenzwertig sind. Und im Interview hat er sich dann aber total differenziert geäußert und hat irgendwie erzählt, ja, ihm liegt das Parlament total am Herzen, ihm ist es ganz wichtig, dass viele Leute wählen gehen und die erstarkenden rechten Parteien zurückgedrängt werden und so weiter. Und inhaltlich hat er dann so ein paar Sachen erzählt, wo ich einerseits denke, ja, mein Gott, okay, kann ich schon verstehen, wenn man als Neuling ins Parlament kommt, dass einem dann bestimmte Sachen aufstoßen, dass nicht alles zugänglich und transparent
ist. Und vor allem ja auch, also der ist ja nicht vorher wie so ein normaler Politiker durch eben alle Instanzen von unten Richtung Europaparlament.
Das war schon ein Kulturschock.
Ja,
aber es war nicht so, dass die Sachen, die er im Interview gesagt haben, mich jetzt gedacht haben, oh, krass. So ein paar Sachen, das waren so Kleinigkeiten, er war dann sehr hinterher, zum Beispiel Abrechnung von Reisen. Die haben alle Abgeordneten haben eine Bahncard 100 und trotzdem dürfen die, ohne dass das irgendwie groß geprüft wurde, noch für jede Reise noch irgendwie Kosten von, weiß ich nicht, x100 € einreichen und kriegen das rückerstattet. Und er wollte irgendwie immer wissen, wie viel ist denn das eigentlich insgesamt, das dafür global ausgegeben wird fürs Parlament und wie teuer ist das alles. Hat er irgendwie nie so richtig eine Antwort bekommen. Und ja, das ist schon irgendwie doof, dass das so läuft. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da jetzt so super die krassen Skandale aufgedeckt hat. Und er hat auch im Interview immer beteuert, nein, eine wichtige Institution, so. Und irgendwann hat die Person, die ihn interviewt hat, gefragt, aber das klingt irgendwie jetzt alles sehr viel ausgewogener und differenzierter als in ihrem Buch. Und dann hat er gesagt, ja, also ich hatte halt einfach, es ging mir richtig schlecht. Ich hatte krasse Depressionen, ich war nicht in der Lage, das Buch fertig zu schreiben. Und dann haben das halt andere Leute anhand meiner Notizen fertig geschrieben. Und am Ende habe ich das auch nicht mehr gelesen. Und dann habe ich richtig mit mir gehadert, ob ich das alles abbreche, aber dann habe ich doch die Freigabe gegeben. Und da habe ich dann gedacht, es ging ihm bestimmt richtig schlecht und vielleicht hat er auch irgendwie einen Vertrag mit dem Verlag. Ich habe keine Ahnung, was da der Deal war. Aber irgendwie finde ich eine Person wie Nico Semsrott, die genau dafür steht, Dinge aufzudecken, mit dem Finger in die Wunde und immer schnell dabei ist zu kritisieren, wenn irgendwo, dann zu sagen, ich veröffentliche ein Buch mit meiner Person, mit meinem Gesicht, mit meinem Namen, in dem ich informiere über das Europaparlament und da drin stehen halt Sachen drin, die hinter denen ich nicht stehe, die übertrieben sind, die das Europaparlament in schlechterem Licht dastehen lassen als nötig. Das finde ich schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Da habe ich ein paar Mal schlucken müssen, als ich das gelesen habe, weil ich das eigentlich auch so verfolgt habe, was er immer gemacht hat und ganz interessant fand, den Ansatz, weil er das schon auch ernst genommen hat. Er hat halt nicht so wie Sonneborn einfach nur
Krawall gemacht.
Da fand ich schwierig.
Ja, das kann ich verstehen. Das lässt irgendwie so einen seltsamen Nachgeschmack. Mhm.
Ja.
Der Nico Semsrott.
Also, geht wählen.
Geht auf jeden
Vielleicht
Fall
nicht wählen. Nico Semsrott, der steht auch nicht mehr zur Wahl.
Und auch vielleicht keine, das habe ich nämlich auch beim Laufen gesehen, hier Blödheitsbündnis Sarah Wagenknecht, Plakettitel.
Blödheitsbündnis.
Habe ich es mir gerade so ausgedacht. weil, also, wie heißt der Fabio Di Masi? Mhm. Der kommt bald nach Hamburg.
Ja.
Und Sarah Wagenknecht auch und sprechen irgendwo, halten irgendeine Rede.
Sarah kommt.
Sarah kommt, genau. Und
krass, die Aging haben sie betrieben.
Ja, so Marvel-mäßig, ne?
Ja, wirklich.
Jetzt würde sie eine Szene aus ihrer eigenen Jugend nachspielen. Und also ganz ehrlich, ne? Also ich hab keine Ahnung, was damit wird, ne? Aber die tun ja immer so, als hätten sie so nichts mit AfD und so weiter gemein und sie wollen sich ganz so abgrenzen und so, aber die anderen etablierten sogenannten Altparteien sind ja auch irgendwie scheiße. Aber wenn man auf sein Wahlplakat oder sein Werbeplakat für die Rede bei Fabio Di Masi drunter schreibt Cum-Ex-Jäger, obwohl so super berühmt Alexander Gauland nach der Wahl 2017 gesagt hat, wir werden sie jagen, wie so ein Bösewicht aus dem Tom und Jerry Film, Disney Film wollte ich eigentlich sagen, da kann man sich doch nicht darüber wundern. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass denen das nicht bewusst ist, dass sie versuchen, die gleiche Wählerschaft abzugreifen.
Ja.
Jetzt ist deine Stimme weg. Hast du irgendwas verschluckt? So wie ich vorhin eine Mücke, während ich joggen war und das besagte Wahlplakat. Ich erzähle nochmal von vorne einfach. Ich bin aber einem Wahlplakat vorbei. Brauchst du eine kurze Pause?
Ich glaube, ist okay. Wow. Das hat gebrannt im Hals.
Was hattest du denn drin?
Ich glaube, ich habe aufgestoßen. Aber auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich kenne das nicht. Ich glaube, vielleicht fängt jetzt das Sodbrennen endlich an.
Hattest du noch nie Sodbrennen?
Nee, ich habe
noch nie
verstanden. Ich glaube, es gab früher immer die Werbung mit so einem Comic-Drachen.
Ja.
Der so schlappe Wolken gepustet hat und irgendwie Sodbrennen hatte. Und ich habe immer nicht verstanden, was das ist.
Sodbrennen ist sehr unangenehm.
Ich glaube, ich habe das gerade. Okay, also Fabio Di Masi.
Ja, genau.
Es liegt mir fern, diesen Mann zu verteidigen. Aber er war für die Linkspartei. Lass mich lügen. War er Bundestagsabgeordneter? Oder war er früher auch Bürgerschaftsabgeordneter in Hamburg? Der ist ja Hamburger, oder?
Keine Ahnung. Glaube ich nicht.
Jetzt also mache ich wieder Falschbehauptung. Auf jeden Fall hat der tatsächlich im Ausschuss eine sehr zentrale Rolle gespielt. Bei der Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals. Und ich will nicht ausschließen, dass er dann auch in der Presse als der Cum-Ex-Jäger tituliert wurde. Und dass so sein, wie sagt man, sein Name, sein, keine Ahnung.
Nickname.
Nein, irgendwie so ein geiler, wie bei den Wrestlern oder irgendwie so. Also das ist halt sein Ding.
Sein Künstlername.
Er ist der heftige Cum-Ex-Jäger. Und dass sie darauf rekurriert haben, will ich nicht ausschließen. Dass daher diese.
Muss man ja trotzdem nicht aufs Schild schreiben.
Muss man nicht aufs Schild schreiben. Ja. Aber ich finde es Verbrecher. Ist
unmöglich, dir zuzuhören, weil du die ganze Zeit versuchst, noch parallel dein Sodbrennproblem zu lösen, während du redest.
Verbrecher muss man jagen dürfen, vielleicht.
Das ist schlimmer, als wenn man im Podcast isst.
Wow. Vielleicht müssen wir doch eine kurze Pause machen.
Ja, dann machen wir jetzt mal eine Pause und ich mache mal ein bisschen Erste Hilfe und dann hören wir uns mit Glück gleich wieder.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Mit dir Podcast zu machen, mein lieber Freund, ist wie mit einer tickenden Zeitbombe Podcast zu machen. Immer kann irgendetwas Verrücktes passieren.
An was erinnerst du dich noch?
An nichts aktuell. Aber ich bin mir sicher, das Gefühl ist mir nicht fremd.
Dieses Gefühl der Ungewissheit ist genau das, was du hier beschreibst.
Der Ungewissheit und der Angst. Du warst gerade dabei, deinen Lieblingspolitiker zu verteidigen.
Ich wollte erst mal sagen, ich habe recherchiert. Tatsächlich ist er Bundestagsabgeordneter aus Hamburg gewesen und vorher auch Europaparlamentarier. Das passt ja zu dem, worüber wir vorher sprachen. Nein, ich will ihn nicht weiter verteidigen. Der ist in der falschen Partei und soll sich auch nicht Jäger auf dem Wahlplakat nennen.
Ist ja okay. Das würde ich nämlich auch sagen.
Da haben wir gerade festgestellt, wie viele Jäger es in Deutschland gibt.
Ja.
Sensationell viele. Fabio ist einer davon. Und auch gleichzeitig noch Politiker. Der vereint alles.
Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber ich finde es schön, dass jetzt irgendwie alle... Ah ja, okay. Dass jetzt alle Leute dabei sein bei einem ersten Sodbrennen. Das ist, bringt einem dir näher.
Ja.
Denke ich.
Ja, ich war dabei damals, als du deine ersten Schritte gemacht hast. Kann nur meine
Als Eltern das erste Mal deine Magensäure sich vom Magen Richtung Rachen nach oben gehustet hat.
Ich kenne das schon, dass man irgendwie... Ich kenne ja Kotzen.
Das aber weiß ich.
Das ist anders.
Ja.
Also das ist auch nicht so. Manchmal hat man das ja so, dass man so ein bisschen Kotze in den Mund kriegt, aus irgendwelchen Gründen.
Zum Beispiel, wenn man beim Hit-Training mitmacht.
Ja, zum Beispiel. Aber das war nicht so, wie ich das sonst kenne. Und es war erschreckend. Und ich bin jetzt wie so ein Celebrity, der irgendwas bekommt und dann anfängt, sich dafür zu interessieren und so Botschafter zu werden. Ich werde jetzt Botschafter des Sodbrennens und möchte jetzt aufmerksam machen.
Und ich sehe schon die Werbung vor mir, wie du mit so bedeutungsschwerer Stimme so leise so krasse Fakten runter erzählst.
Ja.
73 Millionen der Deutschen leiden heimlich am Sodbrennen.
Genau.
Sie schämen sich.
Das ist nicht nötig.
Es ist nicht nötig. Kommt aus eurer dunklen Ecke raus.
Ja. Und am Ende kommt dieser Drache und umarmt mich. so ein Typ in so einem Kostüm.
Also wer von euch an Sodbrennen leidet, das kannst du dir vielleicht merken, sollte das jetzt häufiger vorkommen, kauft euch das Zaubermedikament Maloxan. Maloxan ist eins der krassesten Medikamente, die ich so aus meiner aktiven Krankenpflegerlaufbahn kenne, in Bezug auf die Wirkung. Weil das einfach, das ist wie, stell dir vor, so eine einzelverpackte Senfverpackung im Imbiss zum Beispiel, ja, ne, so aus Plastik. Ja. Das in etwas länger und dünner. Mhm. Und machst du genauso auf, hat so eine Sollbruchstelle, kannst du so abreißen, das Ding, und dann ist da eine Flüssigkeit drin, so eine viskose, dickflüssige Flüssigkeit mit so Pfefferminzgeschmack. Das schmeckt ein bisschen eklig, aber ist okay, kann man auf jeden Fall gut schlucken. Und in dem Moment, also sobald du das runtergeschluckt hast, Maximum 5 bis 10 Sekunden und dein Sodbrennen ist gone.
Aber ist Sodbrennen so eine akute Sache, dass es dann immer wieder kommt bei den Betroffenen?
Es gibt Leute, die haben einen sogenannten Reflux. Das heißt, es ist der Ringmuskel, der deine Speiseröhre vom Magen trennt.
Ja.
Ist normalerweise beim gesunden Menschen dauerhaft super fest zu. Also ein dauerhaft angespannter Schließmuskel, Teig, wie beim Anus.
Ja.
Der ist ja auch prinzipiell erstmal angespannt. Nur am anderen Ende, aber ähnliches Prinzip und muss dann halt nur manchmal aktiv aufmachen beim Essen, wenn man, also ne,
muss der Arm muss, ja auch.
Muss da, genau. Aber halt alles nur in diese Richtung. Aber wenn man da eine sogenannte Insuffizienz hat,
ja,
dann kann es sein, dass dieser Ringmuskel sich nicht richtig zuzieht und dann gerade vor allem in so liegenden Positionen, so wenn man flach im Bett liegt zum Beispiel, dann ist es ganz klassisch, dass es dann so, dass dann die Magensäure in die Speiseröhre reinläuft und die ist halt nicht dafür ausgekleidet von der Schleimhaut drumherum und
nee,
dann
verätzt
die ganz schnell.
Wie krass das ist, dass dieser Scheiß, der gerade so ein heftiges, also ich weiß auch, warum es so brennen heißt jetzt,
ja,
erzeugt hat, dass das einfach so im Magen kein Ding ist.
Ja.
Geil, dass ausgekleidet ist.
Ja, geil schleimig.
Geil schleimig.
Ganz viel Schleim.
Merkst du nichts von? Hast du die ganze Zeit diese, das ist wie so ein, das habe ich mich früher mal gefragt, so diese, der Dilophosaurus bei Jurassic Park oder so krass giftige Tiere.
Ja.
Die so mit einem Spritzer alles killen.
Ja.
die haben das die ganze Zeit in sich, dieses krasse Gift. Häufig sind die ja selber immun dagegen, aber ich bin gegen mein Gift
nicht
immun.
Sind zumindest nicht oberhalb des Schließmuskels des Magens.
Aber wie geil wäre das, wenn wir so Drüsen im Gesicht hätten, mit denen wir unsere Feinde einfach davon was ins Gesicht spritzen könnten und dann hätten die solche Schmerzen im ganzen Gesicht, in den Augen, wie ich gerade im Hals, nur noch intensiver vielleicht.
Das würde das Europaparlament noch spannender machen. Vielleicht wäre Nico Semsrott dann auch noch dabei. Das ist dann wie, gibt's nicht, es gibt doch immer mal wieder so Fernsehaufnahmen von, ich sag mal, Parlamentsdebatten in anderen Ländern, wo die dann anfangen, sich mit Schuhen zu beschmeißen und sich prügeln. Und dann, das ist so aus wie bei Jerry Springer früher.
Ja.
Wenn da jemand nicht der Vater sein möchte nach dem Vaterschaftstest.
Ich war im studentischen Parlament der Universität aktiv.
Gab's da?
Da gab's Tumulte, da musste die Polizei gerufen werden.
Wirklich?
Ja. Da gab's mal einen Ordnungsdienst.
Ja, da haben sich Leute gekloppt.
Da wurden Leute mit Pizza beworfen.
Okay, cool.
Ja, das war richtig hitzig.
Ganz interessant.
Mit Hass.
Ich möchte dir noch was präsentieren. Vielleicht hast du das auch bekommen. Wir haben eine Postkarte. Hast du kürzlich in den letzten 2 Tagen im Briefkasten geguckt?
Nee.
Na gut, darauf habe ich ein bisschen spekuliert. Ich habe eine Postkarte bekommen, bei uns im Briefkasten drin. Beschreib mal, was du vorne drauf siehst.
Es sieht aus wie eine Kindergeburtstagskarteneinladung, weil eine Glühbirne ausgeschnitten ist und auf eine grüne Karte geklebt wurde.
So eine grüne Pappe einfach.
Das ist eine grüne Pappe, das heißt, die wurde da richtig einfach händisch draufgeklebt und es sieht auch aus, als wäre sie händisch bemalt worden.
Ja.
Ist aber von Lichtblick.
Und das ist aber auch handgeschrieben im Übrigen.
Ja, also nicht gedruckt. Das ist mit einer Schablone.
Kennst du Lichtblick?
Ja. Lichtblick ist ein Hamburger Energielieferant.
Ja, das ist nicht von denen. Das kann ich dir schon mal sagen.
Das hätte mich auch jetzt echt gewundert.
Keine Energie, wobei das passen würde mit der Glühbirne. Ne?
Ja, eben. Und das, wie passend es wäre, dass die vielleicht auch es irgendwie schaffen, sowas massenmäßig zu produzieren. Da sagen sie einfach, okay, wir feiern jetzt mal, alle Mitarbeiter müssen ihre Kinder ranbringen.
In der Glühbirne, muss man noch vielleicht dazu sagen, ist ein, ich nehme an, Strand, also ja. so hügeliger.
Sieht auch aus wie ein Strand. Po vielleicht.
Dahinter ist Meer, dann so diese klassischen Kindervögel, die einfach nur zwei geschwungene Striche sind und ein Leuchtturm. So, genau. Und wenn man das umdreht, sieht man, du sollst noch nicht lesen, es ist aber handgeschrieben.
Ja.
In einer sehr, 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 sehr schönen Schrift. Es ist so eine ganz kleine, akkurate, alle Buchstaben sind große Druckbuchstaben. Alle.
Ja, mal kurz ein bisschen Schriftbild, ja.
Und ich lese vor. Handgeschrieben, ich sag's nochmal, und offensichtlich handgebastelt. Die Bibel gibt eine Hoffnung, unterstrichen. Das scheint die Überschrift zu sein. Sie erklärt, warum es heute so viele Probleme gibt. Sie sagt aber auch, dass es nicht immer so bleiben wird. Die Bibel verspricht uns zum Beispiel eine Zukunft, in der keiner Schmerzen hat oder sterben muss. Zitat, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und den Tod wird es nicht mehr geben. Auch wird es weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz mehr geben. Was früher war, ist vorbei. Aus der Offenbarung 21,4. Neugierig gemacht, welche weiteren Lichtblicke die Bibel für uns bereithält? Mehr Informationen dazu auf www.jw.org. Unter der Rubrik Glücklich für immer oder bei mir persönlich, viele Grüße, m.rath. Und darunter noch die E-Mail-Adresse, die ich jetzt vielleicht nicht vorlese. Das war bei uns einfach im Briefkasten drin. Mega viel Mühe gegeben. Also um allein diese eine Karte zu machen, würde ich schon vom Minimum 10 bis 15 Minuten arbeiten, ja. Wenn man sehr schnell ist, weil die Schrift wirklich wunderschön.
Wenn die mal so ein bisschen
orthografisch komplett korrekt.
Wenn die mal so ein bisschen Insights hätten darin, was du so für eine Trefferquote bei Postwurfsendungen hast, so wenn du so gedruckte Flyer reinballerst, wie viel davon verfangen.
Und die sind ja in aller Regel gedruckt, massenmäßig.
Aber was für eine Reichweite diese Karte jetzt erzielt hat durch diesen
Podcast. Ich möchte sie dir schenken. Ich kann damit nichts anfangen.
Das ist bestimmt auch so eine.
Kann gut sein.
Wie liebevoll das gemacht
wurde. Total liebevoll.
Und gebastelt.
Aber so ein Quatsch einfach.
Ja, aber ist das nicht vielleicht auch einfach ein... Ich glaube, das ist für diese Leute auch wichtig. Gerade in diesem, alles wird massenhaft von Industrie produziert, zu sagen, jetzt widmen wir uns, wie früher die Leute, die da saßen und stundenlang Bücher abgeschrieben haben, jetzt widmen wir uns mit unserer Zeit, wir nehmen uns die Zeit. Und das ist ja auch so ein Bibelding und so ein Christending.
Ja.
mit viel Aufwand auf wenige Menschen zugehen und sie versuchen zu erreichen.
Hatten wir nicht vor wenigen Folgen etabliert, dass in der Offenbarung das Ende der Welt und die Apokalypse ja. und die ganzen Plagen sind? Muss man unbedingt daraus zitieren, wenn die Welt des Tieres sich verdunkelt?
Das kommt nächste Woche, da kommt es nicht Blick, sondern das Gegenteil.
Die erste Plage. Ja, das war bei uns im Briefkasten.
Ich finde ein bisschen schwach, dass die Bibel gibt eine Hoffnung als Überschrift. Und dann beginnt es aber mit, sie erklärt warum. Das stört mich, wenn Überschriften Teil des Textes werden.
Ja, man hätte sich auch einfach diese Unterstreichung sparen können. Genau. Und das hätte nicht mal gestört.
Richtig, es hätte nicht
gestört. Das hätte einfach das Eingangsstatement sein können.
Aber wenn du es schon unbedingt willst, weil du es auch vielleicht von der grafischen Gestaltung hier ein bisschen abheben willst, musst du dann mit die Bibel erklärt anfangen und nicht mit sie erklärt. Das stört mich doch sehr. Das würde ich vielleicht mal hier an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ja.
Ja, also guck ruhig nach,
Ich guck mal in meinen Briefkasten, ob ich auch. Mich würde auch interessieren, ob die Farbgebung vielleicht sich verändert, ob die ein bisschen variiert haben.
Oder ob die auch inhaltlich variieren. Ich meine, das muss ja nicht immer derselbe Text sein. Das ist ja der große Vorteil, wenn man es nicht massenmäßig produziert, dass man es wirklich ganz individuell immer nach der Tagesstimmung sozusagen.
Ja, oder so Audience-Targeting.
Und die haben uns beobachtet, oder mich, oder wenn ich im Tunnelblick vorbei an einen vorbei da reinfahre, dann wissen die...
Genau, welche Botschaften dich
haben. Der braucht ein Lichtblick.
Die braucht eine Hoffnung, genau. Ich kriege was anderes. Ich kriege vielleicht irgendwie die Kreuzschrecken, oder?
Einen Kalender.
Blut, das Blut in den Zähnen und Flüssen.
Einen Organizer kriegst du.
Ich kriege einen Organizer, einen göttlichen Organizer. Ja, ganz hübsch.
Ja, fand ich auch schön. Dann kann ich übrigens noch berichten, ich bin heute plapperig, was witzig ist, weil gestern hatten wir auch so einen angedachten Aufnahmetermin und dann habe ich gesagt, ich könnte, aber ich habe keine Lust zu sabbeln.
Ja.
Und
deswegen sollte ich das austrinken?
Ja, die ganze Zeit habe ich darauf gewartet.
Ich dachte, ich sollte das austrinken, damit ich möglichst
mittlerweile egal, weil ich sehe, dass es dir wieder gut geht.
Entschuldigung, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schneller getrunken.
Ist gut.
Ja. Ich dachte, du hast dich um mich gesorgt. Deswegen muss man Kontext schaffen. Hashtag Kontext schaffen.
Ich habe mich vorher um dich gesorgt. Das hat irgendwann auch seine Grenze erreicht.
Okay, aber du bist sabbelig. Jetzt sei sabbelig.
Ich bin sabbelig. Und zwar möchte ich nochmal auf meinen heutigen Lauf zu sprechen kommen. Du bist ja kein erfahrener Läufer, aber dir ist sicherlich das Wort Runner's High ein Begriff.
Ja.
Oder? Dieser Zustand, in dem man sich so reinläuft, wo man dann plötzlich so ein bisschen vergisst, dass man eigentlich läuft und sich wundert, dass man schon wieder einen Kilometer mehr auf der Uhr hat. Das ist jetzt nichts, was ich jedes Mal habe, leider, aber manchmal schon. Und das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Gefühl. Und was kann dabei helfen? Entweder sowas wie Podcast hören oder in meinem heutigen Fall, was eher selten ist, Musik.
Mhm.
Und ich habe, wir haben kurz vorher drüber gesprochen, bevor wir die Folge angefangen haben, nochmal das neue Ketka-Album gehört, über das wir schon gesprochen haben. Und da ist der Song München drauf. Und ich würde dich einmal kurz bitten, zu erklären, was das für ein Lied ist, für diejenigen, die ihn nicht, den Song nicht kennen.
Sehr gerne. Liebe Leute, herzlich willkommen zur Textbesprechungsstunde mit den beleuchteten Brüdern. München ist der, ich glaube, zweite Song der neuen Platte und die Vorab-Single von Ketka, Gute Laune ungerecht verteilt. Und im Grunde kann man den Song sehr einfach beschreiben mit dem fast schon Klischee dessen, dass es sich nicht gehört, Menschen, die vielleicht nicht so aussehen, als wären sie in der 18. Generation hier in Norddeutschland verwurzelt.
Keine Weißbrote.
Danach zu fragen, wo sie eigentlich herkommen. Und dann gibt's immer dieses, ja, wo soll ich herkommen? Ich komme aus Hamburg. Ja, aber wo kommst du ursprünglich so? Ne? Das ist ja immer, das ist ja einfach, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, das ist schon fast zu tot getreten, dieses Thema. Aber das ist eigentlich genau die Idee. Und dann wird es aber zu einer sehr persönlichen, schönen, wütenden, wilden Geschichte erzählt, von einem fiktiven oder echten Freund des fiktiven oder echten Erzählers. Und das gefällt mir sehr gut.
Erzähl bitte noch ein bisschen mehr von der Perspektive und von der Musik.
Die Musik ist hart und zackig und rumpelig und wie so ein, also man wird durch dieses Lied so ein bisschen getreten und geholpert und es bricht ab und es gibt Breaks und dann bricht es wieder aus. Und auch der Text ist, passt schon fast nicht mehr ins Versmaß, weil es so und das finde ich auch gut, aber irgendwie ist es so, die Zeilen sind so gestuckt irgendwie, dass sie gerade noch so reinpassen, weil da halt so viel Entrüstung drin ist. Und es ist eben die Perspektive eines in der 18. Generation hier in Norddeutschland verwurzelten Menschen, der einen guten Freund seit Kindestagen hat und den eben begleitet und fassungslos davon ist, wie dass die einfach ein und dieselbe Person sind, aber so unterschiedlich wahrgenommen werden und behandelt werden.
Genau, von leichtem Alltagsrassismus, der wahrscheinlich nicht böse gemeint ist, wie darf ich mal ein schönes schwarzes Haar anfassen, hin zu...
Kriegst keine Wohnung,
hin zu institutionalisiertem Rassismus. Vielleicht wärst du auch ein Opfer des NSU oder der Justiz oder der Polizei. Und auf eine Art und Weise dargeboten, dass man sich wirklich, dass man klare Bilder im Kopf hat und dass man sich richtig gut vorstellen kann, dass Markus Bibusch genau das mit einem Freund erlebt hat. Mhm. Oder davon erzählt bekommen hat, wie jemand das mit einem POC-Freund erlebt hat. Und ich habe mir das so angehört, war und bin gerade beim Laufen in diese Zone reingekommen und habe mir dieses Lied sehr laut angehört. Und ich habe ein Gefühl in mir gespürt, was ich vielleicht ganz neu entdeckt habe. Und zwar war es eine beschwingte Wut. Das hat mich, ich war ganz doll beschwingt durch meine körperliche Tätigkeit im Zusammenspiel mit dem Wetter und allem. Und dieser chaotische, krachige, zackige Song und dann diese Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind, dass ich richtig wütend geworden bin, weil dass es das natürlich gibt. Und ich auch selber solche Geschichten kenne, dass Leute mit irgendeinem fremdklingenden Nachnamen keine Wohnung bekommen. Gar nicht, also einfach direkt eine Absage kriegen. Aber
es ist eine beschwingte Wut. Ich kenne das auch gerade bei dem Lied, das ist fast, ich möchte sagen, eine gute Wut. Also es fühlt sich irgendwie gut an.
Ja.
Es hat so was Kathartisches, weil es eben so, und das ist vielleicht das Schöne daran, es ist allen bekannt, es ist, wie gesagt, schon ein bisschen abgenudelt, aber es ist ehrlich betroffen. Es ist irgendwie ehrlich entsetzt und auch dieses Raushauen dessen, es ist die Verbindung zwischen diesen, man hatte schon 100 Mal gehört, wo kommt der denn her, wo würde der, kann man den nicht dahin zurückschicken, sagt man an irgendeiner Stelle.
Ja.
Und ist die Pointe ist halt immer im Refrain, denn wo kommst du her? Ja, München.
Ja.
So. Und dann kann man den denn nicht, wo schick ihn zurück, da wo er herkommt. Und dann am Ende haut er nochmal raus, München, schick ihn zurück nach München, ist sozusagen das, was ihr wollt, wollt ihr das? Und das ist so schön buchstäblich alles. Es nimmt die Sachen so wahrhaftig auf. Und dadurch hält es dem Ganzen so den Spiegel vor. Und dadurch wird man vielleicht auch so wütend, weil man sieht, es gibt halt einfach diese Leute, die sind so. Und sind aber nicht mit dem echten Einzelschicksal konfrontiert, wenn sie sowas sagen. Und wenn doch, ist echt irgendwas schief.
Ja.
So, das ist, und die beschwingte Wut kenne ich. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, vielleicht ist das auch ein bisschen dieses Gefühl, was Leute haben, die halt so Krawallo-mäßig demonstrieren, die irgendwie sagen, es ist gerade geil, wütend zu sein.
Mit Sicherheit.
Und das ist auch ein High, das ich dabei habe. Ja. Das kann halt auch ein Problem sein, wenn sich das wiederum in Gewalt freisetzt.
Wobei aber keiner Stelle dazu aufgerufen wird.
Gar nicht, ne? Überhaupt nicht.
Das ist einfach nur eine Beschreibung der Situation.
Aber das Gefühl, das du beschreibst, kenne ich auch sehr gut und kann ich auch empfinden bei dem Lied. Und ich kann mir vorstellen, dass das sich darin auch wiederfinden kann. Aber das ist doch genau der richtige Kanal für sowas. Genauso wie Sport der richtige Kanal ist, um sich
abzureagieren
und Wettkämpfe auszutragen. Ist das, finde ich, eine sehr gute Auseinandersetzung mit diesem etwas hilflosen Gefühl der Entrüstung.
Schön.
Kann ich gut verstehen.
Das waren gute letzte Worte. Nein, es wären gute letzte Worte gewesen. Aber ich hab noch mehr. Gott, hast du jetzt einfach da in irgendwelchen Knöpfen rumgedrückt?
Ja.
Ist das nicht problematisch für unsere Aufnahmesituation?
Das ist
nicht. Nee, tatsächlich, alles läuft. Okay, praktisch.
Ich habe übrigens aufgehört, mein sehr leckeres alkoholfreies Weizenbier zu trinken, weil ich glaube, dass das die Ursache für mein Sodbrennen war und es vielleicht doch zu lange abgelaufen war.
Aber am Geschmack hat es nichts geändert,
nee. Nur
an der Wirkung.
Die Wirkung ja, war durchschlagend, ja. Durch den Schließmuskel schlagen. Ich fahre morgen nach Berlin.
Schon wow, wieder. Schön.
Mal wieder. Meine neue zweite Heimatstadt.
Das gefällt dir bestimmt gut.
Ja.
Ist da auch so Wetter wie hier?
Weiß schon nicht.
Die kann man nicht gucken, wie das Wetter ist, wenn man in eine andere Stadt fährt.
Draußen.
Gar nicht? Du bist doch abends unterwegs, oder wann?
Ja.
Du bleibst doch über Nacht.
Ja, ich bleib über Nacht, aber ich habe kaum Zeit. Wir kommen da an, dann haben wir da ein Treffen, dann kippe ich ins Hotel und am nächsten Tag habe ich von 8.30 Uhr bis 22 Uhr durchgängig Sitzung.
Wirklich oder ist das eine übertriebene Spanne?
21 Uhr, wir wissen nicht so ganz, wie weit es hinten rausgeht. Und da muss ich noch spät abends zurückfahren. Dann komme ich hier sehr, sehr spät am Donnerstagnacht an. Ja.
Arbeitsrechtlich bedenklich, würde ich sagen.
Arbeitsrechtlich bedenklich. Aber ich freue mich drauf.
Auf die bedenkliche Arbeit.
Ich werde auch gut versorgt. Hätte gut bekocht und so.
Okay, immerhin. Aber schade, dass du jetzt nicht irgendwie dann auch Zeit hast, deine Lieblingsstadt dir nochmal zu erschließen.
Es wird anregen. Weitere Gelegenheiten geben.
Mit Sicherheit. Das erinnert mich an eine Erkenntnis, die ich vor einiger Zeit hatte. Nämlich andere deutsche Großstädte und ihre Stadtteile oder Bezirke. Mhm. In Hamburg kennen wir uns selbstverständlich aus, weil wir leben unser Leben lang jetzt schon in dieser Stadt. Das wäre komisch, wenn wir das nicht wüssten.
Aber auch in Hamburg entdecke ich immer
wieder auch in neue Hamburg Ecken. Gibt es immer noch neue Ecken, ganz gar, also gar keine Frage. Aber du kennst dich ja trotzdem aus, wie die Bezirke so heißen und hast auch so ein Gefühl dazu, was da so ist.
Ja.
Muss auch nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber man hat auf jeden Fall ein ganz klares verbundenes Gefühl, was sich mit den Bezirken oder mit den Namen oder mit den Orten, whatever. Ich habe ganz interessiert festgestellt bei mir, dass ich das in Berlin, obwohl ich erst zweimal da war und beide Male nicht super lange und auch nicht extrem viel kenne und gesehen habe, das auch ganz doll habe. Es gibt, ich kenne alle Bezirke, ich könnte ja sicherlich mit Sicherheit ein bisschen nachdenken, alle Bezirke in Berlin aufzählen. Mhm. Und auch mein jeweiliges Bild, was wahrscheinlich noch viel weiter von der Realität entfernt ist, als das bei mir von Hamburg.
Vielleicht aber auch, weil du so viel für den Ärzten gelesen hast.
Ja, und weil ich halt, weil so viele Songs und Geschichten und so immer in Berlin spielen und das, in, oder auch, keine Ahnung.
Paula Hartmann zum Beispiel.
Paula Hartmann oder Kurt Krömer in seinem Podcast redet in jeder zweiten Folge dezidiert über einzelne Straßenzüge von Berlin, wenn, weil die meisten Gäste und Gästinnen halt auch aus Berlin kommen. Aber in München zum Beispiel, gar nicht. Ich kann dir nicht einen einzigen Bezirk, also es, ne, München-Harlaching, so bin ich nämlich auch drauf gekommen. Das kommt in dem Song, in dem von Ketka vor. Kennst du irgendeinen Stadtteil oder Bezirk von München? Von Köln aber bestimmt.
Ich kenne überhaupt keine Stadtteile außerhalb von Berlin und Hamburg. Also nicht so, dass ich dazu ein Bild hätte. Ich gehe halt in diese Städte und dann bin ich irgendwo.
Aber auch, könntest du namentlich welche nennen?
Nee.
Köln, Mülheim.
Ach so, ja doch. Ja, stimmt.
Köln, Ehrenfeld.
Nee.
Ports.
Nee.
Okay.
Ich war einmal in meinem Leben in Köln.
Ja, aber ich war zweimal in meinem Leben in Berlin und kenne sie alle.
Ja, aber das liegt daran, dass Berlin irgendwie so eine Relevanz hat in allem, was man so konsumiert, popkulturell und so.
Ja, absolut.
Also, aber nee, ich kenne überhaupt keine Bezirke. Und das ist ja auch so, du kommst irgendwo hin und dann bist du in irgendeinem dieser vielen Bezirke, dieser vielfältigen Städte. Und dann denkst du, ah, so ist es also.
So ist die Stadt hier.
In Stuttgart, in whatever.
Frödmanning. Ist das nicht was in München, wo Bayern München ansässig ist? Oder wo die Arena ist?
Aber häufig ist es ja auch so, dass also die meisten Städte außer Hamburg und Berlin, also alle Städte außer Hamburg und Berlin sind kleiner als Hamburg und Berlin in Deutschland.
Richtig.
Und es ist tatsächlich auch so, dass du in kleineren Städten das nicht so intensiv hast.
Naja gut, aber es sind ja trotzdem Millionen Städte.
Ja, also klar.
Bremen.
Ja gut, Bremen. Aber auch da bin ich halt auch
Himmeling.
In denselben fünf Ecken.
Kennst du irgendwas?
Neustadt.
Heißt es Neustadt?
Ja, Bremen-Neustadt.
Bremen-Neustadt.
Das Viertel halt.
Aber das heißt nicht einfach das Viertel,
Das heißt, oh Gott, was? Scheiße.
Ich war schon ziemlich.
Vorstadt oder so.
Ich war schon ziemlich oft in Kiel und kann keinen einzigen Kieler Stadtteil. Keinen einzigen.
Ich auch nicht.
Das ist doch crazy. Ich finde das crazy, obwohl ich in Berlin.
Findorf, in Bremen.
Du hast ja sehr gut erklärt, wo das herkommt. Fegesack natürlich.
Neue Fahr Süd.
Ja. Du hast natürlich sehr.
Fegesack gehört aber nicht zu Bremen.
Nee, stimmt, ist Bremen Nord.
Ist außerhalb der Stadt. Was habe ich gut erklärt?
Na, woran das liegt, dass man bei Berlin so viele klare Bilder hat. Aber ich finde das trotzdem, als mir das so aufgefallen ist, dachte ich, ach, das ist doch irgendwie interessant. Erzähle ich doch mal meinem Podcast-Kollegen.
Ich sollte heute eine Anekdote erzählen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie anonymisieren sollte oder nicht. Ist auch egal, ob ich sie anonymisiere oder nicht. Eine mir bekannte Lehrerin hat
eine Idee,
mit ihrer Schulklasse ein Projekt, da drehen die zusammen, also die haben ganz viele verschiedene Projekte, es gibt in den so jahrgangsübergreifend so ein Projekt, was einige der SchülerInnen machen, ist eine Horrorserie zu drehen.
Wo ich die, was von gesehen habe schon?
Ja. 5., 6. Klasse.
Ja.
Mega süß.
mega
sind
gut.
Voll auch. Emsig sich dabei und finden das voll geil, überlegen sich tausend Sachen. Und da kommen dann ja so viele Sachen auch dabei, die man sich echt überlegen muss. Die müssen halt überlegen, was sie, wie die Story ist, wie sie sich ausstatten, was sie anziehen, wann sie das filmen, wo sie das filmen, müssen das organisieren, dass sie da irgendwo reinkommen.
Wo soll die Kamera hin?
Tausend Entscheidungen, ja. Merkt man da ja dann. Und jetzt soll es, weil das auch irgendwie so ein bisschen mit schulischen Inhalten hin und wieder verknüpft ist, haben die sich irgendwie überlegt, die wollen jetzt Inquisition, Hexenverbrennung und sowas alles mitmachen. Und da geht es halt auch dann um Folter.
Ja.
Und hat besagte Lehrerin überlegt, okay, wir können die Folterinstrumente irgendwie nicht bauen oder darstellen, weil unser Budget ist halt zu klein. Deswegen müssen wir uns irgendwie, haben die sich überlegt, dass die dann so in einem Raum Dokumente finden, die diese Folterinstrumente und Methoden beschreiben.
Okay.
Und dann mussten sie jetzt ja aber erstmal rausfinden, was das ist, damit das auch ein bisschen akkurat ist. Und dann hat die Lehrerin ihrer Klasse aufgegeben, zu Hause sich intensiv mit Foltermethoden zu beschäftigen und so eine Art Gebrauchsanleitung zu schreiben. Prof, also jeder hat so eine Foltermethode bekommen.
Weil hat sie vorgegeben?
Die hatten sich irgendwie welche ausgesucht oder zusammen, weiß ich nicht genau.
Zugeteilt.
Und dann mussten sie ja akkurate Anleitungen, weil die mussten ja irgendwelche Dokumente finden. Und eine Idee war, dass die Dokumente finden, die sie dann so anzünden, damit es so alt aussieht. Und dann müssen ja irgendwelche alten Dokumente von ganz früher sein. Und da aber relativ gut dargestellt, wie man so ein Instrument bedient. Und das hatten die sich alles so überlegt. Und dann ging die Lehrerin nach Hause und legte sich ins Bett. Und
hast du ein paar Beispiele für die Foltermethoden, die da aufgegeben wurden?
Daumenschrauben, Streckbank, keine Ahnung. Okay. Und dann ist sie, dachte sie, scheiße, ich habe gerade 5 Klässlern aufgegeben, Anleitung zum Foltern zu schreiben. Kann ich das bringen? Und dann wurde ich einbezogen und gefragt, ob man das bringen könne. Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen, also häufig denke ich immer so bei solchen Bedenken so, nein, es ist alles okay, es ist alles gut und so. Aber da habe ich gedacht, könnte schon merkwürdig sein. Und so, ah, was machst du denn? So neue Klasse, neues Jahr, neues Projekt. Und dann was habt ihr denn auf? Ja, ich schreibe gerade, wie man den Willen von Leuten mit Gewaltanwendung bricht. Also ich fand dieses Anleitungsding, das hat mich so ein bisschen...
das geht über informiere dich mal über noch hinaus.
Genau, sondern,
Beschäftige dich aktiv damit.
Ja. Und da
geht stell es in deinen eigenen Worten
da. Bilder gehen dann schon im Kopf vielleicht auch los.
Ich bin da auch gar nicht ganz entschieden, was ich dazu denke. Also wie ich auf die Frage reagiert hätte, ob das jetzt okay ist oder nicht. Also beides irgendwie. Also
es ist schon irgendwie auch ganz geil. Also die waren auch hoch motiviert.
Und offensichtlich kam es ja auch ein bisschen von denen selber, ne?
Ja.
Dass sie, oder war das aufoktroyiert, dass sie das noch damit einbauen sollen?
Aber du weißt ja nicht, also wenn du hörst so ein bisschen Folter, dann weißt du ja nicht, in was für. Also das kennt man ja selber von sich, auch aus der Oberstufe oder so, dass man sich dann manchmal mit Inhalten beschäftigt hat. Und man dachte, okay, die echte Welt ist auch nicht viel weniger krass als Hollywood. Naja, wir haben uns dann entschieden, das laufen zu lassen. Und dann war jetzt die Feedback irgendwie, also hat sie das nochmal angesprochen vor der Klasse und meinte so, ja, ich habe mir da echt überlegt, aber das, und die waren alle so, nein, das war mega toll und die hatten sie voll viele geile Sachen und waren mega into it. Und es erscheint tatsächlich der Kinder- und Jugendseele nicht geschadet zu haben, aber durchaus, sie
ist ja motiviert. Zeigt sich dann so in 20, 30 Jahren nochmal.
Bei dir.
Genau. Wo ich mit 7 Jahren schon Doom und Nukem 3D gespielt habe. Sehr interessant, das, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass als ich in der 9. Klasse war, die Eltern von Marco Winter sich darüber beschwert haben, dass wir im Musikunterricht Leben des Brian geguckt haben, bevor die Sommerferien gestartet sind.
Ja, da reicht ja auch irgendwie ein Elternteil,
das
irgendwie durchdreht wegen sowas und dann Beschwerdebrief
schreibt. Nun ist es aber doch, glaube ich, auch ein bisschen so, dass die Lehrerin da Kinder unterrichtet, wo die Eltern nicht das allergrößte Interesse an deren Schullaufbahn haben.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, wo die Eltern sich bewusst sind dessen, dass es eine relativ freie Lernumgebung ist, in der auch Grenzen überwunden werden. Aber beides stimmt.
Beides stimmt, ne? Oh weh. Gut, gute Geschichte. Die Anonymisierung hat dem keinen Abbruch getan.
Ich glaube ich auch. Braucht schlecht Anonymisierung.
Nur für Leute, die ich gut kenne. Ich habe etwas über mich gelernt. Und zwar habe ich einen ganz komischen Kink im nicht sexuellen Sinne. Aber ich finde es über die Maßen befriedigend, elektrische Geräte zu laden. Ich liebe es. Ich hatte, das ist mir aufgefallen, da hatte ich an der Einsteckdose war mein iPad. Dann habe ich ja so ein Gestell für Apple-Geräte, wo man da einfach sein Handy so an so einem Magneten dran machen kann. Dann lädt es so kontaktlos. Und neben ist so ein Ding, wo ich meine Apple Watch ran tun kann. Ja. Das habe ich aufgeladen.
Ich habe gelesen, dass diese kontaktlosen Dinger nicht so geil sind. Die werden jetzt langsam besser, aber da ist irgendwie schlecht für die Geräte wegen der Wärmeerzeugung und noch irgendwas.
Sie hat einen Lüfter drin. Mhm. Den man nachts nicht anmachen kann, weil das laut ist und nervt. Aber theoretisch ist da ein Lüfter drin. Dann eine Bluetooth-Box hat parallel noch geladen. Yeah. Mein Laptop war noch am Ladekabel. Und ich dachte, oh, ist das geil. Nicht mehr lange und alles hat 100%. Und ich muss mich dann erstmal eine gewisse Weile nicht mit neuen Aufladezyklen beschäftigen, weil erstmal ist dann alles voll und ready to fuck.
Meine Frau hat das ein bisschen andersrum. Die kommt von der negativen Seite. Die hat Stress, weil die Sachen leer gehen.
Ganz ja, habe ich ja auch. Aber damit.
Aber die genießt es nicht so mit dem
Aufladen. Damit verhindere ich das
ja. Ja, okay. Aber dass man das so positiv wendet, kenne ich noch nicht so gut. Aber ja, man muss ständig Sachen laden. Alles muss geladen
werden. Man muss richtig viel und oft laden. Und deswegen ist es vielleicht auch... Dann die elektrische Zahnbürste. Die muss ja so selten geladen werden. Aber wenn... Ich freue mich immer schon, weil sie...
Ich freue mich auch immer ein bisschen. Die macht das so ganz sanft.
Ganz sanft und so ein Geräusch, weil man da war das so selten ist, was man nicht oft hört.
Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass die extrem freundlich darum bittet, mit Strom gefüllt zu werden.
Das ist übrigens ein sehr ähnliches Gefühl, was ich habe, wenn man so richtig viel Wäsche wegwäscht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ihr trennt. Wir trennen 40 Grad und 30 Grad weiß bzw. hell und bunt. Und manchmal ist es so, dass man so hintereinander zwei oder drei Maschinen wäscht.
Und ja, dann, wenn man 40 Grad und 30 Grad trennt ihr voneinander? Oder ist es
beides gemeinsam? Beides 30 Grad. 30 Grad weiß
beides 40 Grad.
Und 30 Grad bunt.
Wir verschwenden Energie.
Haben wir auch ganz lange gemacht und dann sind wir irgendwann einfach zu 30 Grad übergegangen, weil ich glaube, es macht keinen nennenswerten Unterschied.
Ich war eine Zeit lang auch bei 30 Grad und irgendwann dachte ich, oh, jetzt muss ich den allen Klamotten mal 10 Grad mehr gönnen.
Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, zu einem Zeitpunkt, wo das noch genau umgekehrt war, wo wir dann darüber gemutmaßt haben, wie viel wohl 10 Grad strommäßig ausmacht. Und ich als 40 Grad Vertreter noch gesagt habe, ach komm, das wird ja wohl nicht so einen Unterschied machen. Und ich glaube, tatsächlich wurde das recherchiert oder irgendwie bestätigt, dass das einen heftigen Unterschied macht zwischen 30 und 40 Grad.
Muss ich jetzt auch mal wieder auf 30 gehen.
Ich glaube tatsächlich auch jetzt so nach der Erfahrung,
vielleicht dass es keinen Unterschied macht. Vielleicht einfach nur jede 10. Wäsche mit 40 Grad und dann kommt jedes Kleidungsstück irgendwann mal in den Genuss.
Sehr gut, sehr gute Idee. Und wenn man so diesen super vollen Wäschekorb hat und ich mache mir dann immer so drei verschiedene Berge, um dann zu entscheiden, was hat jetzt die größte Priorität, wenn man jetzt nicht super viel hintereinander waschen kann. Und wenn man dann aber so alles innerhalb von ein, zwei Tagen weg und dann ist der Wäschekorb leer oder nur ein Lappen oder nur eine Unterhose und ein paar Socken drin.
Ja.
Das ist mega befriedigend. Das ist richtig toll. Das sind auch Freuden des Alltags.
Wir haben vier Türme da drüben, also vier Körbe. Für bunt und, jeweils nach Temperatur und Farbe sortiert.
Nach 60 Grad trennt ihr auch nochmal nach
Farbe. Ja, okay. Das musst du doch viel mehr abfärben eigentlich.
Eigentlich schon, aber das sind ja, es ist bei uns immer nur Unterwäsche und oder...
Ja, Bettzeug.
Bettzeug und Handtücher, ja. Genau. Und Putzlappen sowas.
Ja, ganz genau.
Ja.
Das sind all die Dinge. 90 Grad macht ihr nie?
Ich
auch nicht.
Ich wüsste nicht, wofür.
Ja, früher wurden so Unterhosen und auch Bettwäsche, weil gesagt wurde... Da müssen die Keime alle richtig sterben.
Also sagen wir mal, wenn ich zum Beispiel in eine Situation käme, dass ich im Sommer im Club bin, der einen Innenbereich und einen Außenbereich hat. Und ich möchte, weil ich zum Beispiel im Innenbereich drin war und auf Toilette musste und dann gehe ich raus, um wieder in den Außenbereich zu kommen, weil das Wetter ist schön. Und währenddessen stehen mehrere Männer über mir auf einem Balkon und pissen runter. Und ich laufe da durch. Dann würde ich 90 Grad waschen.
Und dich auch gleich mit.
Mich gleich mit. Ich quetsche mich rein in die Trommel. Ja. Bei 90 Grad. Also das wäre so ein mögliches Szenario.
Okay, ganz früh habe ich das manchmal gemacht, aber habe ich ewig schon nicht mehr gemacht. Ja, und dann ist es genauso. Man nimmt immer den Turm, der gerade am größten ist, was fast immer die 40 bzw. 30 Grad Wäsche bunt ist.
Nee, das bei ist uns nicht.
Abstand am meisten.
Nee, aber das hat wahrscheinlich auch was mit unterschiedlichen Kleidungsstilen zu tun.
Ja.
Wir haben viel weiß.
Ja.
Aber wir haben auch dunkle Sachen, aber
Also wir sind ja alle Pullis, alle Jeans. Das ist ja schon mal von der Menge so krass. Vom Volumen.
Nun habt ihr jetzt doppelt so viele Leute im Haushalt wie wir. Wobei zwei davon wahrscheinlich klamottenmäßig so viel Platz einnehmen wie eine große Person. Aber ich wechsle die Hose einmal pro 10 Tage.
Ja, gut, das ist halt was anderes. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall ist es immer meistens. Und dann muss man auch ein bisschen aufpassen. Die einen müssen wir halt aufhängen und die anderen müssen wir nicht aufhängen. Weil wir die einen gleich im Trockner lassen. Mhm. Und ich muss nur die kalte Wäsche aufhängen. Und dann 2, 3 hintereinander kalte Wäsche, da muss man auch noch eine andere dazwischen schieben, auch wenn das gerade nicht der höchste Stapel ist. Und ich freue mich immer so, wenn die Weißen drankommen.
Weil das so selten ist.
Weil das so selten ist.
Ja, okay, das Problem gibt es in meinem Haushalt nicht. Jetzt waren wir auch wieder bei Haushaltsthemen.
Ja, wir haben viel mehr gehabt als heutzutage.
Wollen wir noch darüber reden, dass Bernd Höcke jetzt 100 Tagessätze a 110 Euro bezahlen muss, weil er im Geschichtsstudium schlecht aufgepasst hat.
Das war mal eine geile Strafe dafür, dass du schlecht in der Schule warst. Ja, 100 mal was?
110 Euro.
Also 11.000 Euro?
100 mal?
10, dachte ich.
Ach so, ja. 11.000 Euro. 11.000 Euro.
Mhm. Aber er verdient ja gut, hat er gesagt.
Er verdient gut, ja. Muss man auch nicht viel drüber reden, ne?
Nee, aber ist doch gut, das ist Geld, das ist der ordentliche Umverteilung. Von den Nazis zu den Demokraten.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Art der Umverteilung.
Ja, und Donald Trump auch vor Gericht. Jetzt ist Michael Cohen im Zeugenstand und sagt einfach pauschal, er wusste alles. Alles. Es gibt nichts, was er nicht wusste. Jede Schweinerei wusste er.
Weil er das wollte. Weil er es wissen wollte.
Ja, und weil er auch wollte, was passiert.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da ist auch die Süddeutsche mittendrin und berichtet sehr, sehr, sehr viel und von allen Neuesten. Wo man auch teilweise das Gefühl hat, Leute, dafür hättet ihr euch den Artikel echt sparen können. Oder wartet, bis ihr etwas mehr zu schreiben habt, als einfach nur, er ist da, er hat Bock auf Stress. Und
ja, neulich habe ich genau so einen Artikel über Trump gelesen, aber dachte ich, hä, wieso ist der Artikel vorbei?
Ja, genau, das Gefühl kenne ich.
Ging doch noch gar nicht los.
So, wo ich immer denke, wenn alle so wären, dann würde ich glaube ich, das aber nochmal wieder stornieren, aber Gott sei Dank sind da nicht alle so. Nee. Ich habe, das passt super gut zu der Folter-Geschichte, es ist jetzt schon leider ein paar Wochen her, hast du diesen Artikel in der Süddeutschen gelesen über diesen letzten, letzten Henker Deutschlands?
Nein.
Geil. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil leider aus diesem Artikel zitiert, aber einen guten. Der ganze Artikel lohnt sich sehr. Das ist bestimmt schon 6, 7 Wochen her. Ich zitiere. Der damals 31-jährige Johann Reichhardt war gelernter Metzger, der sich als Wirt und erfolgloser Lohnfuhrwerksunternehmer über Wasser hielt, schrieb der Autor Johann Dax in der Biografie »Tod durch das Fallbeil«. Reichhardts Vertrag sah vor, dass er ab 1. April 1924 alle Todesurteile in Bayern mit dem Fallbeil vollstrecken sollte. Gut gesetzt.
Ab wann?
1924. Ja. 1. April 24. Gut genutzte Klammern. Pro Kopf sollte er 150 Goldmark erhalten. Sein Onkel hatte ihm alle Handgriffe beigebracht. Kam aus einer Dynastie.
Kannst du nicht Klammer.
Ja, Anführungszeichen, entschuldige bitte. Ja, natürlich. Ja. Ich habe auch Anführungszeichen in die Luft gemacht.
Genau.
Sein Onkel hatte ihm alle Handgriffe beigebracht und Reichhardt selbst hatte an der Guillotine geübt. Zuerst an Puppen, dann an einer Leiche, die ihm von der Gerichtsmedizin zur Verfügung gestellt worden war. Und dieser ganze Artikel ist ziemlich gut, weil er halt so das ganze Leben so kurz darstellt. Und der war dann tatsächlich auch, also ich sag mal, er hat seinen Job unter der Nazi-Regentschaft weitergeführt und hat dann aber auch nach der Nazi-Regentschaft seinen Job weitergeführt gegen die Köpfe der Nazi-Regentschaft.
Bei mir kommen alle hin.
Wirklich, das war ein Service-Dienstleister. Und niemand wollte den Job machen, der war super geächtet.
Ja, so ein Schlosser hat auch unter den Nazis Türschlösser ausgewechselt, genau. Und hinterher auch immer noch.
Und genau, hat dafür gesorgt, dass die Gefängniszellen nicht aufgehen.
Da haben die Leute plötzlich andere Uniformen getragen oder überhaupt welche.
Aber wie krass, dann also wie unideologisch, also einfach als Handwerk.
Ja, So wie Hans Lander.
Henker sein als Handwerk. Ja. Das finde diese. Der, boah.
Ja, stimmt. Man hat immer das Gefühl, diesen Teil des Regimes.
Mhm.
Aber ist gar nicht so.
Zumindest nicht in Deutschland.
Das ist einfach ein ordentlicher Handwerksberuf.
War.
War.
Er war ja der Letzte.
Er war der Letzte.
Der Letzte in Deutschland.
Unsanft.
Der Letzte.
Wann ist er verstorben?
Irgendwann, ich glaube, so in den 90ern oder so.
Wann wurde denn in Deutschland das letzte Todesurteil vollstreckt?
Ich glaube, relativ kurz nach Ende der NS-Zeit.
Aber schnell noch die schlimmsten Nazis unter das Beil.
Ich glaube, der hat dann auch nicht mehr in Deutschland gearbeitet, sondern wurde also einfach, das finde ich so gut, dass dann die Leute, die ihm befohlen haben, irgendwelche unangepassten Menschen zu töten,
ja.
Dann tötet er die auch.
Ja.
Ist sein Job.
Ja.
Und jetzt hat sich der Wind gedreht, ist ihm egal. Ja. Er köpft weiter. Diese Vorstellung, dass das dein Job ist, Alter. So, ich habe einen 10 Uhr Termin, Leute, ich gehe mal. Ich muss und vor allem üben an der Guillotine. Was muss man denn zum Himmels Willen da denn üben? Da legt sich jemand hin, der Beil ist gespannt, dass man das vielleicht lernt, wie man das hochhängt. Gar keine Frage. Aber das Köpfen selber, da musst du doch einfach nur irgendwo dran ziehen, dann fällt das Pfeilbeil, deswegen heißt es so, runter und der Kopf ist ab.
Man will auch,
oder halt nicht.
Ja, man wundert sich, aber da muss noch mehr an dem Job hängen. Das ist so wie irgendwie Nachrichtensprecher, die machen auch mehr als nur die Nachrichten ablesen. Da denkt man auch manchmal, ist das dein Job? Und das muss ja irgendwie, muss der bestimmt, wartet der die Guillotine und schärft das Beil, muss gucken, dass das Beil scharf genug ist, damit es nicht so zu unangenehmen Situationen kommt.
Typ, der mit dem Riesenrad durch Deutschland tourt und das für jeden Rummel neu aufbaut. Muss ja auch gucken, ob es funktioniert.
So, dann muss das wahr. Dann hat er bestimmt auch was mit der Entsorgung zu tun, könnte ich mir vorstellen. Er muss es reinigen.
Ja.
Aber es ist schon ein bisschen seltsam, dass es ein Job ist, einen Knopf zu drücken im Grunde.
Ja.
Oder einen Hebel zu ziehen oder so. Das Fallbeil.
Das Fallbeil. Crazy.
Warum, also, ist es, glaubst du, die Erfindung der Guillotine ist auch dafür da, eine Distanz zwischen Tötung und Tötendem zu schaffen?
Externalisierter Mord.
Ja. Also es ist nicht so super externalisiert, weil du schon ziemlich nah dran bist.
Und eine ziemliche,
aber du drückst halt auf den Knopf.
Aktion, Reaktion.
Ja, ja. Aber es ist vielleicht was anderes, als mit einem Säbel direkt.
Oder mit einer Axt einfach. Ja.
Zu beheaden.
Ja, das ist das andere bedarf körperlicher Kraft und Überzeugung und Motivation, das jetzt auch richtig gut zu machen.
Ja, da geht halt die Hemmung vielleicht auch eher.
Ne? Ja.
Also damit die Hemmung nicht so dazwischen funkt.
Also ich sag mal andersrum, wenn man mir jetzt womit auch immer mich dazu zwingen würde,
Das eine oder das andere
würde ich mich auf jeden Fall für die Guillotine entscheiden.
Das alleine zeigt doch,
man kann es auch mit geschlossenen Augen machen.
Sinnvolle Erfindung.
Das andere geht nicht.
Ja.
Mit geschlossenen Augen. Also oder geht, aber möglicherweise. Aber dann ist vielleicht das Ergebnis noch schlimmer als eigentlich schon angedacht, wenn du mit geschlossenen Augen versuchst, mit einer Axt jemanden den Kopf abzuhauen. Ja, wenn man dachte, schlimmer als Sodbrennen kann es nicht werden.
Aber jetzt will ich doch denken, dann ist doch die Guillotine ein ziemlich filigranes Instrument. Also mit diesem Beil, das da oben reingespannt ist und so weiter, gibt es nicht irgendwie, muss es doch eine Möglichkeit gegeben haben, dieses Externalisieren simpler zu machen.
Deutsche Ingenieurskunst. Wobei die Guillotine klingt eher so, als wäre es nicht in Deutschland erfunden worden.
Das ist doch, naja, das war ja das Instrument der Französischen Revolution.
Aber wer weiß, wo es zuerst war. Vielleicht gab es erst das Fallbeil und dann wurde
die Guillotine.
Aber vielleicht ist es auch umgekehrt. I don't know.
In England wurde das auch benutzt, da hieß es dann
Headless.
Making Machine. Und da gab es dann bunte Knöpfe.
Ja, wie würdest du das denn besser noch?
Mir fällt nichts ein. Das erste, das, was, woran
das ich ist deine Hausaufgabe.
Woran ich erstmalweise gedacht habe, ist eine Armbrust, die so gespannt wird und dann drückst du auch noch auf den Knopf und dann wirst du von so einem Pfeil durchbohrt.
Ja. Ja, das ist ganz gut. So wie bei Sherlock in der zweiten Folge der ersten Staffel.
Mhm.
Wo man die so fest, ich weiß gar nicht, ob die zweite ist, auch egal, die ganz fest verankert ist, so dass man mit 100%iger Sicherheit sagen kann, wo der Pfeil landet, mhm, oder der Bolzen landet, und dann stellt man einfach einen Typen dahin, der weg soll,
arglos ist
und weg soll, und dann vielleicht auch nicht Hebel, sondern vielleicht so eine Art lose Bodenplatte, und dann geht man einfach dran vorbei und mit einem Tritt auf die Bodenplatte passiert das einfach.
Am besten wäre so eine Rube Goldberg-Maschine.
Was ist das noch? Das kenne
ich. Das sind diese, wenn eine Kugel runterläuft und dann dreht sich erst ein Kreisel und dann fallen Dominosteine. Kannst du einfach irgendwo machen und dann ist ein Kilometer weiter.
Ja.
Das ist eigentlich die beste Variante.
Wir sind einfach 200 Jahre zu spät geboren. Ja. Wir hätten so gute Ideen gehabt.
Hätte man das nach uns benannt. Ja. Aber ich meine, heute ist es ja effizient mit Giftspritzen. Das ist ja auch so,
ich hoffe, diese Giftspritzen in den USA. Hoffe, dass du da die heftigste Ironie gerade reingelegt hast in diese Aussage.
Was habe ich gesagt?
Mit der Effizienz. Meinst du es ernst?
Was?
Dass Giftspritze effizient
ist? Nein, nicht effizient, aber ich meine im Sinne von externalisieren. Weil das ist ja auch interessant, bei der Giftspritze wird es ja nicht in den Arm gespritzt.
Es sondern wird
über so einen Zugang.
Genau, also es wird in den Arm einen Zugang gelegt.
Genau.
Und da aber dann läuft dann die Infusion rein.
Ja, das ist doch auch wieder eine Extra. Das ist doch dasselbe Prinzip.
Nur, dass das wesentlich unzuverlässiger ist als eine Guillotine. Als
eine Guillotine, ja.
Und die Leute richtig, richtig, richtig heftig schlimm darunter leiden.
Was ist denn das am besten funktioniert, wenn man das überhaupt sagen kann, bei diesem grausamen Scheiß.
Ich glaube, Kopf ab ist schon eine gute Möglichkeit.
Aber das wird ja nicht mehr gemacht.
Das wird nicht mehr gemacht.
Was passiert denn in den USA?
Der elektrischer Stuhl
wird nicht, noch erschossen?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich finde es irgendwie also seltsam, bei der ganzen grausamen Menschheitsgeschichte, dass es nicht gelungen ist, eine einigermaßen effiziente, möglichst schmerzfreie Tötungsmethode zu erfinden.
Ich glaube tatsächlich, ich überlege auch die ganze Zeit, ob man mal eine Triggerwarnung irgendwo hinpacken müsste, aber ich glaube, was tatsächlich mit das Effizienteste ist, wenn es vernünftig aufgebaut ist, ist Erhängen.
Oh.
Glaube ich.
Echt?
Ja, also weil...
Oh Gott, wie schrecklich, weil es sofort ist.
Ne? Weil das Genick muss halt brechen. Und wenn das Genick bricht, dann ist halt...
Das brauche ich eine Triggerwarnung.
Verhältnismäßig human, auch wenn es sich jetzt irgendwie
irre anhört. Ich habe einfach gedacht, das Einfachste ist, einen sehr, sehr, sehr schweren Gegenstand fallen zu lassen auf die Person.
Wie bei Breaking Bad.
Ja, einfach so ein Klotz, so ein Betonklotz, der schwer genug ist, wo einfach sofort...
Ja, das würde bestimmt auch funktionieren, aber vielleicht ist das zu wenig externalisiert, weil jemand mit ganz viel Kraft und Willen...
Mit dem Kran,
ja,
okay. Mit dem Knopf drücken, dann fällt das. Oder so das ist doch instant.
So ein Gabelstapler da drunter parken und dann machst du auf Autopilot, drückst einmal auf den Knopf nach oben und irgendwann fällt er um.
Also Rube Goldberg ist schon die beste Variante. aber vielleicht sollte man auch einfach niemanden töten.
Das ist eine sehr gute Idee. Da gehe ich mit. Ich möchte noch eine Sache über dich erfahren und dann möchte ich auch noch eine Tiergeschichte erzählen. Aber erst...
Wir haben Meisenbabys.
Meisenbabys?
Wir haben einen Nistkasten aufgehangen und da fliegen jetzt immer Meisen rein.
Okay.
Und man hört immer, wenn sie drin sind, die Eltern... hört man ganz, ganz hohen Stimmen, ganz witzigen Stimmen, so, weil sie dann den Maul aufsperren und das Essen kriegen. Und wenn die rausfliegen, dann kommt nur der kleine Kopf von dem Meisenpapa oder der Meisenmama, guckt kurz, wusch, weg, und dann geben die wieder Ruhe.
Das aber selber so konnte man sie noch nicht sehen, nur hören.
Nee, man kann sie nur hören und wackelt manchmal, wenn die füttern, wackelt der Kasten so. Und unten, direkt unter dem Kasten, unter unseren Sitzbänken, ist ein kleiner Igel eingezogen und hat einen riesengroßen Haufen an Blättern da reingestopft. Und man hört ihn jetzt immer tagsüber so so rascheln und schnaufen.
Geil.
Wunderbar.
Igel sind einfach beste. Beste Tiere.
Jetzt kommt deine
Zeit. Meine Tiergeschichte. Ich habe ja vor wenigen Folgen, als ich von der toten Maus erzählt habe, gestern, letzte Folge, glaube ich, habe ich ja von der toten, hingerichteten, eigentlich als hätte ein großes Fallbeil, nicht den Kopf, sondern eigentlich die Körpermitte erwischt. Da hat jemand sich nicht gut vorher an Puppen und Leichen geübt.
Eine Leiche, da bin ich auch gar nicht drüber hinweg. Aber wie ich habe eben das Thema mit dem harten Bruch verlassen habe und zu süßen Tieren gekommen
bin. Ja, Entschuldigung, ich bin direkt zurück. Aber ich habe ja da erklärt, wie so unsere Wohnung aufgebaut ist und dass unser Wohnzimmer der Spitzboden unterm Dach ist, mit Schrägen. Und Ich bin da vorgestern, glaube ich, oder vorvorgestern, bin ich da hoch, um irgendwas zu holen. Also ich wollte mich nicht da aufhalten. Ich musste einfach nur ganz kurz dahin und keine Ahnung, da war, weiß ich nicht, ist auch egal. Und dann gucke ich mich da so um und dann an einer dieser schrägen Dachfenster sehe ich ein riesiges Tier und zwar die mit deutlichem Abstand größte Hornisse, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das war unfassbar. Die war groß wie ein Feuerzeug. Das ist nicht großartig übertrieben. Wie so ein klassisches Standard-Big-Feuerzeug.
Hornissenkönige.
War da eine Hornisse. Und ich habe das nur gesehen und habe sofort panisch nach meiner Frau gerufen, die gerade eigentlich irgendwas anderes gemacht hat und mich nur so am Rande gehört hat. Ich komm sofort her und bring einen Plastikbecher und irgendeine Pappe mit. Weil ich wollte die nicht aus dem Auge verlieren, wobei, dann ich habe sie irgendwann fliegen gehört, die hätte sich nicht verstecken können. Aber ich war wie erstarrt vor diesem, man muss schon fast sagen, majestätischen Tier. Ich habe ja das Klischee im Kopf, Klischees können auch mal wirklich sowas gut sein, dass Hornissen deutlich friedlebender sind als Wespen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, sind Wespen jetzt auch nicht die aggressivsten Tiere, die man sich so vorstellen kann. Also es ist, zumindest habe ich noch nie davon gehört, dass jemand einfach irgendwo chillt und dann kommt eine Wespe und sticht einfach zu. Ohne.
Nee, das nicht. Aber Wespen nerven halt, weil sie dir direkt immer vor dem Mund rumfliegen oder weil sie jetzt ans Essen stimmt. Gehen. Und das machen Hornissen nicht.
Das machen Hornissen nicht. Und ich habe keine sehr große Angst vor Wespen. Um meine Katzen habe ich Angst, wenn Wespen in der Wohnung sind. Und natürlich hatte ich Angst um meine Katzen, als diese fast gleich große Hornisse da im Wohnzimmer abgehangen hat. Und dann habe ich die natürlich nicht getötet, sondern gefangen und freigelassen. Aber das war ein richtig krasser Schock. Mhm. Als würde man ein wildes Tier irgendwo sehen, wo man sich sicher fühlt und nicht damit rechnet. Ich habe Hornissen schon auf dem Balkon und so vorbeifliegen sehen. Ich wusste, dass da irgendwo welche sind. Aber in der Wohnung hatte ich bisher noch keine.
Ich habe gerade gestern nachgelesen. Hornissen sind erstaunlich friedfertige. Die gehen, versuchen immer zu fliehen. Die sind nie aggressiv. Und wenn sie stechen, ist es eigentlich auch nicht viel anders als ein Wespenstich. Mhm.
Aber ich habe mich trotzdem nicht getraut.
Nur ihr Stachel ist halt größer, deswegen tut es ein bisschen mehr weh.
Wenn eine Wespe in einer so einer Dachschrägen ist, das passiert jetzt auch nicht so selten, da mache ich in aller Regel so das Fenster auf und mit irgendwie Papier oder so versuche ich sie nach draußen zu leiten. Das habe ich mich wiederum nicht getraut bei dieser Hornisse. Ich dachte, wenn ich theoretisch auf der reiten könnte, dann möchte ich das irgendwie sicherer machen, dass ich die nach draußen befördere.
So von wegen Tier, wildes Biest, das mit dem man nicht rechnet, die haben diese, kennst du vielleicht von dem Hühnerstall diese manuelle Klappe, wo man draufdrücken kann. Und das mache ich halt immer standardmäßig, wenn ich die Hühner reinbringe und die Klappe noch nicht zu ist oder wenn ich das Futter reinbringe, dann mache ich die, ich weiß, alles sind drin, dann mache ich die manuell noch zu.
Die automatische Klappe. Genau, du hast sie gerade die manuelle Klappe genannt.
Ja, die automatische Klappe
Funktion ist automatisch.
Mache ich manuell zu, wenn die Hühner schon safe drin sind, damit da nicht schon was passiert. Und ich mache wie immer diesen Klappdeckel auf und fasse sofort auf den Knopf drauf und fasse aber nicht auf den Knopf, sondern einfach auf eine riesengroße Spinne, die sich da drunter versteckt hat.
Oh Gott.
Also richtig ein bisschen nachgegeben unter meinem Finger. Mm. Und so, ja, gemacht und die Spinne abgezischt und dann habe ich auf den Knopf gedrückt. So war das.
Okay. Haben wir jetzt auch die Arachnophobikerin abgeholt. Nicht nur die Leute, die Köpfungsphobien haben.
Warum heißt es Spitzboden? Warum heißt es Dachboden? Es ist der Boden des, der Boden des Dachs. Das macht Sinn. Aber Spitzboden? Der Boden ist doch nicht spitz.
Nee, das Dach ist spitz.
Es ist der Boden der Spitze. So wie Dachboden, analog.
Ja.
Ja. Ich kenne das Wort nur von meiner Oma.
Ich kenne das nur von meiner Frau.
Spitzboden. Das ist, glaube ich, so ein alte norddeutsche Leutewort.
Ja, also wie Leute vor 55 Jahren in Hamburg gesprochen haben und jetzt noch auf dem Dorf in Norddeutschland.
Ja, das hat sich so rausgedrückt, ne?
Ja, genau. Sprache. Oder die Entwicklung ist da noch nicht angekommen.
Ja.
Da hat der Wodka noch nicht das Vanilleeis komplett durchdrängt. Geil, heute funktioniert es gut mit wieder drauf zurückkommen, was wir schon haben.
Das heißt, in 50 Jahren reden die Leute auf dem Dorf so wie wir.
Genau. Und wir reden dann halt wie die Zukunftsleute oder wieder wie Leute von früher. Ich habe mich neulich gefragt, meinst du, es gibt irgendeinen Menschen, der 25 Jahre alt ist in Deutschland und Manfred heißt? Ich hoffe es.
Das ist genau wie Günther.
Ich würde so gern einen Mit-20er kennen, der Manfred heißt.
Manfred halte ich für wahrscheinlich als Günther. Es gibt wirklich Namen, die sind ausgestorben.
Also ich weiß von einem Menschen, der ist halt Mitte 30, der heißt Gunther, zählt das?
Nee.
10 nicht.
Vielleicht Gunther haben auch 30. Leute bestimmt noch wegen des coolen Gunthers aus Friends.
Kindern. Gunther?
Ja.
Oder Gunther von Hagen. Große Fans von Körperwelten.
Es gibt so ein paar Namen, die, glaube ich, ziemlich weg sind.
Günther, ah, meinst du Manfred?
Jürgen.
Würdest du sagen Manfred?
Michael Jürgen.
Würdest du sagen, Manfred ist eher noch da als Günther?
Ich glaube, ja.
Echt?
Ich würde jetzt sagen, Günther, Jürgen, Rolf ist auch, glaube ich, ziemlich
gut. Es gibt bestimmt so viele ältere Menschen, die vielleicht noch in höherem Alter Kinder bekommen oder bekommen haben und große Günther-Jauch-Fans sind.
Also es gibt Namen, die wiederkommen.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann wieder Namen gibt. Irgendwann geht es wieder los mit Simon, Sebastian und Tobias. Und vielleicht auch mit Günther, Reinhard und Manfred.
Ich wollte sagen, Manfred ist
aber
für mich die gleiche Kategorie.
Bleiben, glaube ich, weg.
Adolf und sonst?
Ich kann mir vorstellen,
dass Hermann.
Günther, Jürgen und Manfred. Das ist auch so.
Stell dir so ein Säugling vor, der Hermann heißt.
Ja, das ist das. Auch bei so einem Toddler, so einem Zweijährigen, der in den Raum kommt und sagt, das ist der kleine Günther und das ist der kleine Hermann. Das funktioniert nicht.
Ich stelle mir automatisch Benjamin Button vor, als er auf die Welt kommt.
Mit so einer Fliege.
Mit so einem ganz alten Gesicht, wie so ein super alter Mann, aber so ein Babykörper.
Ich meine, Hermann ist auch, das ist alles so ähnlich wie Fleischwurst. Als Begriff. Ja. Das ist doch kein Name.
Ein wunderbarer Vergleich.
Hermann.
Hermann. Oh Mann, das hat mir auch gerade irgendeine Erinnerung in mir. Ach so, auch eine Sache, bevor ich dich frage, etwas, was ich noch nicht über dich wusste oder weiß, auch eine Erkenntnis über mich selber. Ich habe einen unwahrscheinlich und gar nicht zu erklärenden Spaß daran, mir vorzustellen, dass ich anders heißen würde.
Mhm.
Was sich dann meistens so darstellt, dass ich so aus dem Nichts zu meiner Frau sage, nenn mich bitte...
Ja,
habe ich schon erzählt, ne?
Ja.
Und neulich hatte ich, ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas... Genau, ich habe gesagt, kannst du mich ab jetzt einfach Matthias nennen? Habe ich mir vorgestellt, dass ich Matthias heiße, fand ich super schwer, mir vorzustellen. Ja. Habe ich gesagt, naja, oder vielleicht lieber Damien. Und dann habe ich mir vorgestellt, Damien zu heißen. Und musste so darüber lachen, über die Vorstellung, dass ich Damien heiße, das kann ich gar nicht richtig erklären anderen Leuten.
Damien.
Aber das kitzelt irgendeinen Humorpart in mir.
Ja, habe ich noch nie gemacht. Aber mein Name ist auch sehr, zu deiner ja auch.
Ja, das hat doch gar nichts mit dem Originalnamen zu tun.
Sehr austauschbar.
Matthias ist halt auch super gewöhnlich und austauschbar.
Ich weiß,
trotzdem
stimmt.
Ist es eine total crazy Vorstellung, ja. Dass ich mein Leben lang schon Matthias heiße. Ich bin ja weiterhin davon überzeugt, das ist ja meine These schon seit immer, dann wäre ich ein anderer Mensch.
Ja, das heißt,
ich glaube, der Vorname prägt auch ein bisschen, wie du von außen wahrgenommen wirst und entsprechend, wie du von außen behandelt wirst.
Gibt es Untersuchungen zu.
Und ich glaube das komplett.
Ich glaube, dass das vor allen Dingen bei Extremfällen so ist. Also bei Namen, die extrem besetzt sind oder ganz doll geprägt von irgendwas sind. Und bei dem Rest spielt der Name, glaube ich, eine nachgelagerte Rolle.
Ich wette, würde ich nicht Tim, sondern Mirko heißen, hätte ich nicht kein Auto, sondern tiefer gelegten Mazda. Bin ich mir sicher. Dann wäre ich so ein Autoschrauberkerl.
Nein, wirst du nicht.
Doch.
Nein.
Bin mir ganz sicher.
Es geht ja auch in beide Richtungen. Namen prägen Menschen und Menschen prägen Namen.
Ich kenne keinen Mirko, außer Mirko Nonchef.
Ich kenne einen Mirko, der überhaupt gar kein tiefer gelegtes Auto hat und ganz anders ist. Ist eher so ein Intellektueller.
Das ist das, was er nach außen, aber tief in sich drin ist er ein Autoschrauber.
Das ist eine Tiefgarage. Es gibt einen Hermann, der mit Nachnamen Mann heißt. Also
Hermann Mann.
Und wenn man den beim Vornamen nennt, ist es das Gleiche, wie wenn man ihn formal anspricht. Da ist Hermann, das ist Hermann. Also die Frau.
Herr ja, die Mann, ich hab dich nie erlaubt, mich zu duzen.
Da ist irgendwie Jürgen von der Lippe Sketch.
Auf jeden Fall. Oder Mike Krüger. Ja, Hermann Mann, not bad. Jetzt sind wir in dieser Phase unseres Schaffens angekommen, wo wir alten Kabaretthumor auf die Bühne bringen. Ich habe mir Karten oder ich habe meiner Frau zum Geburtstag Karten geschenkt für Thorsten Sträter nächstes Jahr. Wie findest du das? Magst du Thorsten Sträter?
Ich weiß, dass ich glaube, meine Eltern ihn richtig toll finden.
Mhm.
Und ich habe ihn bei dem ein bisschen LOL gesehen, was ich gesehen habe, habe ihn hin und wieder auch mal. Ich finde ihn, glaube ich, ganz cool als Typ, aber ich mag seine Comedy nicht.
Der schreibt halt vor allem einfach witzige Texte. Das ist ja eigentlich der Großteil seiner Comedy.
Aber ich mag das, glaube ich, nicht so. was ich von dem mitbekomme. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Also ich sag mal so, ich könnte mir einerseits sehr gut vorstellen, dass du den einfach auch doof findest, also einfach nicht witzig. Aber ich glaube, wenn du, ich sag mal so, gute Sachen von ihm sehen würdest, würdest du dich da auch gut dran erfreuen können.
Mhm. Ich hab gar keine
Probleme, er halt sehr, sehr, sehr viel und klug mit Sprache spielt. Und das ist ja nun etwas, was dir jetzt nicht ganz fern ist, nee, würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, anlässlich der Zungenbrecher-Dinger da von Bodo Wartke,
genau,
habe ich neulich mal in irgendein aktuelleres Album von Bodo Wartke reingehört und dachte, das gefällt mir ganz gut. Das ist gut gemacht.
Crazy, dass der Typ immer noch neue Ideen hat, ne? Obwohl er schon so viel mit Sprache gespielt hat.
Aber cool, wir haben 155 Folgen Podcast.
Ja, das stimmt, aber die sind nicht alle gut.
Ja, aber erstens sind auch nicht alle Sachen von Bodo Wartke gut.
Das ist richtig.
Und zweitens sind alle Folgen von uns gut.
Deswegen geht unsere Bewertung immer weiter.
Also runter. Mindestens gut sind sie. Sie sind nicht alle fantastisch, aber sie sind alle gut. Es gibt keine Folge, für die ich mich schäme.
Oh, was war das? Ich habe neulich eine Mail bekommen von Podigee, dass wir jetzt noch auf einer anderen Plattform veröffentlichen können.
Geil, endlich!
Ich weiß aber gerade weder bei welcher, noch habe ich mich bisher darum gekümmert. Mache ich aber noch und dann sage ich Bescheid.
Das können endlich auch die, vielleicht ist Linda da.
Vielleicht ist Linda da und dann kann ich sie ja gleich fragen. Nee. Hast du... Und jetzt den Namen einfügen der neuen Plattform. Scheiße, was war denn das?
Aber stell dir mal vor, Linda hört den Podcast zukünftig.
Ja.
Und jedes Mal, wenn du dann bei ihr bist, als redet sie mit dir über irgendeine alte Folge und spricht. Also.
Aber das würde natürlich ein bisschen so meine Rolle bröckeln lassen, wenn sie feststellt, dass ich eigentlich so ein Klemmi bin.
Ja, bist du ja hier nicht, aber du hast halt explizit.
Erzähle ich immer wieder davon.
Dass du dort ganz anders bist.
Ja.
Aber das ist doch auch ein super interessantes Spannungsverhältnis dann. Das wird eine sehr seltsame Beziehung.
Ist es ja jetzt schon.
Kann man einen Roman schreiben.
Ja, Linda.
Linda und ich.
Alles über Linda. Heißt die Folge Alles über Linda? Alles über Linda und Sodbrennen. Oder Alles über Linda und das Fallbeil.
Ich habe auch schon alles über Exekution gesagt. Alles über Folter und Exekution.
Also, ja, verschiedene Möglichkeiten.
Alles über süße Meisenbesen. Und dann ist es super irreführend.
Und Hornissen. Ich habe übrigens neulich angezeigt bekommen als Werbung beim Smart TV eine Dokumentation über Scientology. Ja. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, die zu gucken, um im Podcast darüber zu sprechen, um Alles über Scientology 2 rechtfertigen zu können. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils. Endlich die lang ersehnte Fortsetzung. Und dann erzähle ich einfach nur 5 Minuten davon, dass ich das gesehen habe und gut fand. Und dann ist der Rest, ist das thematisch auch schon wieder vorbei. Das wäre eigentlich ganz witzig. Vielleicht machen wir das in Zukunft noch. So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar betrifft es deine Jugend, deine frühere Jugend, bevor wir uns kannten. Musstest du früher dein Zimmer aufräumen? Gab es die Regelung von deinen Eltern, du müsstest in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen dein Zimmer aufräumen?
Ich erinnere, dass das bei mir auf jeden Fall anders war als bei anderen. Es war nicht so formalisiert.
Mhm.
Es war nicht dieses, du darfst nicht rausgehen, bevor nicht, oder du musst immer zum... Wir hatten halt eine Reinigungskraft.
Ja.
Und wenn die Reinigungskraft kam, musste vorher halt das Zimmer aufgeräumt sein.
Einmal die Woche.
Ich glaube, es war einmal die Woche, vielleicht war es auch alle 14 Tage. Ich glaube, es war tatsächlich einmal die Woche, was voll übertrieben ist. Niemand braucht einmal die Woche eine Reinigungskraft, außer diese ganzen Hygiene-Freaks. Ja, und dadurch war das halt so ein bisschen gesetzt. Und es war aber nicht so ein Selbstzweck. Es war tatsächlich, damit es sauber gemacht wird. Und es war nicht so eingebimst. Wir hatten sowieso wenig von diesen formalisierten Regeln. Wir hatten auch keine Medienzeit oder so, ja.
Die Medienzeit kenne ich auch nicht. Aber bei uns gab es halt die Regelung, ab, keine Ahnung, 14 oder so, jeden Samstag musste das Zimmer aufgeräumt, Staub gewischt und Staub gesaugt werden, sonst gab es kein Taschengeld.
Ihr wart eure eigene Reinigungskraft.
Ja, meine Eltern konnten sich keine Reinigungskraft leisten. Oder wollten sie stattdessen einfach in 20 Ehejahren 21 Autos kaufen. Und deswegen konnten sie sich keine Reinigungskraft kaufen.
Da waren meine Eltern ganz anders drauf.
Das ist erschreckend nah an der Wahrheit dran. Nicht ganz die korrekte Zahl, aber erschreckend nah dran. Ja, da ist viel Geld hingeflossen, da war nichts mehr über für eine Reinigung.
Das war dann neulich die Geschichte erzählt, dass wir hatten wirklich immer die absoluten letzten Gurkenautos, die wir zugrunde gefahren haben noch. Und dann war irgendwann ein neues Auto dran. Und dann, mein Vater hat die tolle Aufgabe gehabt, nach der Wende immer in die neuen Bundesländer zu fahren, um dort die, ich sag mal, Verwaltung up to speed zu bringen, was so in der Bundesrepublik passiert. Mhm. Also da waren halt ganz viele Beamte, mittlere Beamte und so, die jetzt alle umgeschult werden mussten auf BRD.
Auf BRD und Kapitalismus.
Und dafür ist er dahin, ja, Kapitalismus hat die deutsche Verwaltung ja nicht so.
Naja, aber das formt ja trotzdem die Art und Weise der Verwaltung.
Ja, auf jeden Fall, genau, die hatten auf jeden Fall, also es ging ganz viel um Rechtsgrundlagen und so, ja. Verfahrenssicherheit und so weiter. Und der ist da halt rübergedüst immer. Und dann hat, ich glaube, meine Oma mit meinem Opa zusammen bestimmt, oder die beiden haben gesagt, jetzt euer Auto ist kaputt, wir kaufen euch ein neues. Dann haben die einfach, ich weiß nicht, doch, haben wir einfach entschieden, welches. Und dann haben,
also die Eltern von deinem Vater.
Von meiner Mutter.
Von deiner Mutter.
Haben uns ein neues Auto gekauft.
Und haben dann sie einfach ein Auto, ja klar, wenn die dich kaufen.
Und zwar war es ein elefantengrauer Lada Samara. Ich weiß nicht, ob du mit dem Hersteller... Lada ist ein russischer Autobauer.
Kannst du mal googeln? Ich möchte gerne das Modell mal sehen.
Und vielleicht gibt es ja sogar grau. Oh ja, das ist er.
Lada Samara grau gebraucht.
So sah er aus.
Finde ich eigentlich ganz, ganz lässig.
Also heutzutage ist das eher schon so eine Retro-Kutsche. Damals war das einfach das Letzte, was man so fahren konnte.
Ja, okay.
Und dann hat er erzählt, weil die Porte meiner Oma waren irgendwie so, damit du irgendwie auch mal mit einem ordentlichen Auto denn da rüberfährst. Irgendwie so. Und dann ist er mit dieser Karre in die neuen Bundesländer gefahren. Und hinterher hat er von diesen ganzen Leuten, am Anfang war das ja neu, hat er gehört, als er dann die alle gut kannte und mit denen cool war, dass diese halt überlegt haben, da kommt jetzt halt der Typ aus dem Westen, aus Hamburg angefahren und soll uns jetzt hier Westdeutschland erklären. Mhm. Kommt bestimmt irgend so ein Typ aus Hamburg mit einem Porsche, so Dieter Bohlen angefahren. Und dann kam er da aus dieser Kiste. Und die kannten das Auto und alles, weil das halt ein russisches Modell war und die ganze DDR mit dem Lada Samara gefahren ist. Und haben gedacht, will der Typ uns verarschen? Ist das irgend so eine Parodie?
Als hätte er eine kulturelle Aneignung. Kannst du mal gucken, was er kostet? Können wir zusammenlegen und dein Papa den... Oh Gott,
die Website wurde als unsicher gemeldet. Warte mal, was war denn das?
Das Parking. Unsichere Website.
Das Parking. Von Auto-Ankel.
Auto-Ankel.
Alles ablehnen. Smart. Lada Samara gibt's nicht. 11 gebrauchte Lada Samara und 3... Doch, hier.
Da.
3.500. Hier, Oldtimer.
2099. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Der ist nicht grau. Sollte schon grau sein.
Aber der hier ist schon ganz
von 1990.
Weil der ist eher weiß. Ja.
Ja, also, wollen wir zusammenlegen und deinem Papa einen Lada Samara schenken? Wie der sich freut.
Ich erinnere noch, wie der gerochen hat.
Und ich habe eine klare Vorstellung davon, wie der gerochen hat. Ja, boah, guck mal, der hat nur 15.730 Kilometer runter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja nichts.
1993 gebaut? Was ist der? Stand er im Museum oder was ist da nur?
53.
Hat wahrscheinlich ein neuer Motor. So, der sieht aber aus. Ja.
Für 3.990 Euro.
Und innen drin war an der Seitentür war so eine Stoffverkleidung und die ist schon so abgepellt. Und irgendwann haben wir den aber noch verkauft an ein Pärchen, die damit nach Russland fahren wollten. Das war ihr Traum. Die haben gezielt nach dem Lada Samara gesucht. Die wollten mit dem Lada Samara in ihre Heimat fahren. Und wir haben ihnen nur viel Glück gewünscht, weil wir nicht sicher waren, ob das Auto das durchhält.
Was macht denn euer Transporter?
Unser Bus, von dem offensichtlich manche dachten, dass es sich um einen Gelenkbus oder einen Schulbus handelt.
Gelenkbus?
So ein Fiat Ducato. Der ist jetzt erstmal gereinigt worden. Das war wirklich eine Schweinerei, was wir uns da übergeben wurde. Also da
ja, das hattest du erzählt, dass da irgendwie Arzthandschuhe und so in die Ritzen gestopft wurden.
Und dann mussten wir jetzt Sachen abbauen und haben jetzt von innen so an die Fenster Verdunklungsmöglichkeiten angebracht, damit man da drin gut schlafen kann. Jetzt ist er einigermaßen sauber und jetzt kommt da noch ein Bettgestell rein.
Okay.
Und am Freitag, nächsten Freitag in einer Woche, also in etwas mehr als eine Woche.
Das ist der 24. Mai, kann ich dir aus dem Kopf sagen.
Da fahren die drei anderen aus meiner Familie damit zum ersten Mal weg und übernachten da drin. Und falls das Bett da noch nicht drin steht, wahrscheinlich erstmal bei diesem Freitag.
Ja, dann ist es der 17. Mai.
Ja.
Dann muss das Bett aber noch schnell rein.
Das wird wahrscheinlich nichts. Und dann hauen die sich erstmal mit der Matratze auf den Boden.
Ich möchte einen Vorschlag machen, diesen Podcast betreffend. Also diese Folge betreffend. Sie ist, glaube ich, noch nicht so ultra lang, weil wir super früh. Wir mussten super früh Pause machen, weil deine Speiseröhre vollgekotzt war. Aber gut, wir haben eine gute Länge.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass als Abschluss, als letzte Geschichte, du kannst mir auch sagen, ob das vielleicht gar nicht so witzig ist, aber dass du nochmal die Geschichte erzählst von der Säge und dem Sägeblatt bei dem Ausbau des Busses, weil die hat mir gut gefallen. Ich habe sie schon gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich mehrere Leute daran erfreuen. Was meinst du?
Sie ist nicht so doll, aber sie ist schon okay. Also ich habe sie offensichtlich dir erzählt, weil ich sie lustig genug fand.
Ja.
Ihr könnt das, also ihr nehmt das. Vielleicht findet ihr es lustig, vielleicht nicht.
Genau, wenn ihr Angst davor habt, jetzt irgendwie nicht richtig von den Socken gehauen zu werden, macht jetzt aus, gehabt euch wohl. Okay. Und bitte.
Okay, bitte. Also, es gibt eine Gärungssäge, eine sogenannte. Das ist eine Säge, in die man so ein Sägeblatt spannt und dann kann man die irgendwo an so ein Gestell einhängen. Und dann kann man damit immer extrem exakt an der richtigen Stelle Schnitte machen und immer auf die gleiche Länge. Also da kann man, das ist einfach für exakte Schnitte, die man braucht, wenn man so ein Bettgestell zurechtsägen will, wo alle Teile gut ineinander passen müssen. Die haben wir uns ausgeliehen von einem Freund, der selber schon zwei Busse ausgebaut hat. Und der kam damit an, voll motiviert, wollte helfen, hatte richtig Bock drauf, ist extra richtig weit durch ganz Hamburg gefahren, hat das alles aufgebaut, hat eine Werkbank mitgebracht, die steht auch immer noch in der Garage. Und dann hat er gesagt, scheiße, der hatte in der Säge ein Metallsägeblatt und hatte extra noch ein Holzsägeblatt und hatte extra noch ein Metallsägeblatt mitgebracht. Hat festgestellt, kacke, das Metallsägeblatt ist zu kurz.
Weil für die Alu-Schienen braucht man ein Metallsägeblatt.
Genau. Und es gibt zwei Längen, 550 mm, 620. Er hat ein 620er Säge und 550er Blatt. Fuck, ging nicht. Dann hat er einfach den ganzen Tag damit verbracht, ein paar andere Sachen mitzumachen, vor allen Dingen viel Theorie zu betreiben, uns zu beraten, haben wir uns Sachen überlegt, wie wir das bauen wollen. Hat uns das alles dagelassen, damit wir das selber machen können. Meine Frau fährt in den Baumarkt und man muss sagen, bei uns ist meine Frau von uns beiden die absolute Baumarktexpertin. Sie ist gerne im Baumarkt, ich bin nicht gerne im Baumarkt. Sie ist lange im Baumarkt und sie ist oft im Baumarkt.
Du bist ungern, bist du ungern im Baumarkt?
Nicht aktiv ungern, aber auf jeden Fall nicht gerne.
Okay, doch, ich finde Baumarkt auch geil.
Es gibt manchmal so bestimmte, es gibt ein sehr, sehr, ist egal, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Von alles, manchen Produkten bin ich sehr angesprochen da drin, so, aber generell halte ich mich da nicht so gerne auf. Und sie aber schon. Sie also dahin. Ich weiß gar nicht, ob sie es tatsächlich gemacht hat, aber ich hatte gesagt, nimm doch das Sägeblatt mit, dann kannst du einfach sagen, hier das bitte in Metall oder das bitte in lang. Und dann hatte sie irgendwie, es kam sich schon zurück, ich habe mich schon gewundert, sie hat gesagt, das ist nur eine Größe gewesen und die habe ich dann genommen. Und es war halt einfach wieder die zu kurze.
Ja.
Wo ich
zu klein.
Wirklich, also das ist so, solche Sachen passieren meiner Frau eigentlich nicht. Das ist eher was mir vielleicht hätte passieren können und wo sie sich dann sehr über mich gewundert hätte. Aber wie man, nachdem man eine falsche Länge hat, in einen Baumarkt fahren kann und dieselbe Länge nochmal kaufen kann, hat sie mir bis heute nicht richtig erklärt. Ich habe aber auch wenig nachgebohrt. Ich habe sie dann nicht getriezt.
Wer weiß, was man da trifft, was man nicht treffen will.
Ich wollte nichts treffen. So, jetzt war es also so, dass sowohl der eine Tag, an dem wir das Bett hätten bauen können, als auch der andere Tag, an dem wir uns Zeit dafür genommen hatten, wir das Bett nicht bauen konnten.
Weil die Säge fehlte.
Und jetzt Auftritt Nummer 3, nachdem eine Person die falsche Säge hat und zweite Person, habe ich gesagt, some things you just have to do for yourself, by yourself. Ich fahre im Baumarkt. Und gehe hin und da ist einfach die Säge, die richtige Säge. Und ich habe extra nochmal, weil ich dachte, irgendwie ist mir das zu unsicher. Ich will jetzt ganz sicher hin, ich habe das Sägeblatt mitgenommen. Und zwar das Holzsägeblatt. Und ich stehe in dem Baumarkt vor dem Regal und gucke auf das Holzsägeblatt und da sind so Piktogramme drauf. Und ich gucke mir zum ersten Mal dieses Sägeblatt an. Und da ist ein Piktogramm für Holz und daneben ist eins für Aluminium. Und das Aluminium ist sogar symbolisiert durch so Schienen, die genauso aussehen wie unsere. Also es war so ein bisschen, als hätten sie mit so einem Neonpfeil noch hingeschrieben, Richtig. Use this. Das war völlig unmissverständlich. Und dann stand ich da so verloren und dann kam so ein ruppiger norddeutscher Baumarktverkäufer an mit einem Schnauzbart.
Das ist auch immer ein eigener Schlagmensch.
Der sah aus, wie als würde er in den 80er Jahren die Amateurmannschaft von St. Pauli trainieren. Und hat mich so freundlich angeraunzt, ob ich Hilfe brauche. Und ich habe gesagt, möglicherweise muss ich gar nicht hier sein, aber ich erzähle Ihnen jetzt mal diese Geschichte. Und dann habe ich die viel kürzer, als ich das jetzt eben erzählt habe, erzählt. Und habe ich gesagt, ich vermute, dass ich mit dieser Säge gut zurande komme, aber ich frage Sie trotzdem nochmal, ob das, was hier draufsteht, stimmt. Ich möchte damit das und das sägen. Er hat gesagt, ja, ist das Aluminium? Ist das, woraus besteht das? Ja, Aluminium. Der guckt mich an und so, ja, machst du es damit? Überhaupt kein Problem. Eine Universalsäge. Also, Stahl kriegst du damit nicht durch, aber Aluminium, dafür ist das da. Danke. Und dann was tue ich jetzt? Weil dann habe ich noch versucht, die beiden anderen Kopeiken anzurufen, um mich mit denen, weil ich wollte jetzt nichts falsch machen. Ich wollte jetzt nie nach Hause gehen und sagen, weil es hätte auch sein können, dass ich nach Hause komme und sage, Leute, ihr hattet die ganze Zeit die richtige Säge. Und die sagen, Mann, nein, das haben wir besprochen. Das geht auch
die Metallsäge.
Also was mache ich? Ich kaufe eine Metallsäge. Auf der Metallsäge stehen auch zwei Symbole drauf. Mhm. Nicht Holz und Aluminium, sondern Metall und Aluminium.
Naja, okay.
Jetzt bin ich sicher. Jetzt kann ich mit zwei Händen gleichzeitig sägen. So. Und turns out, wir hatten die ganze Zeit die richtige Säge.
Was kostet so ein Sägeblatt?
13 Euro.
Ja, okay, das geht ja noch.
Ja, aber die Zeit. Also
nee, wir haben
richtig Stress
das
gehabt,
klar,
dass wir das alles rechtzeitig
und das ist der Grund, warum das jetzt noch nicht fertig ist.
Das ist der Grund, dass es nicht fertig ist. Sowas passiert bei uns zu Hause.
Sehr schön. Und du hast den Menschen, der die Säge mitgebracht hat und gleich gesagt hat, wir brauchen noch das andere Blatt, hast du ja nochmal damit konfrontiert.
Ja.
Und er hat sich entschuldigt.
Ja, er hat gesagt, oh no, sorry.
Ja. Und damit hat es sich da...
Aus Rupert Characters und das sind auch, ich kann auch beiden nicht böse sein.
Nee, war sicher, also letztendlich ist ja vor allem, dass der Schaden einer dieser Personen, also von daher gibt es gar keinen Grund, böse zu sein. Aber ja, das ist, ich musste sehr darüber lachen. Danke, dass du das jetzt nochmal mit uns und allen da draußen geteilt hast.
Voller Breit.
Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Das war unsere beste Podcast-Folge aller Zeiten. Kann ich mir schon vorstellen.
Nein, das ist schon mal gemacht. Hätte erst die angehört und meinst, nee, doch nicht.
Nee, aber ich glaube jetzt...
ist denn auch sonst die beste Podcast-Folge?
Ich habe gelernt, davor war es alles über Scientology natürlich. Nee, ich habe daraus gelernt, aus dieser Fehleinschätzung beim letzten Mal und jetzt... Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich so sabbelig war und einfach sehr viel vorgegeben habe. Und also ich glaube, was ein Teil davon ist, ich habe extrem wenig aus meinem Handy gearbeitet. Das mache ich sonst viel mehr.
Aus der Not heraus?
Nö, nicht aus der Not, sondern weil das einfach, das ist das Einfachste, würde ich mal sagen.
Ja, stimmt.
Und jetzt habe ich einfach viel einfach mit sehr aktuellen Erfahrungen.
Ich habe nichts aus meinem Handy. Ist auch fast nichts mehr drin, immer noch nicht. Ich schreibe nicht mehr rein, ich weiß nicht warum. Aber es geht auch so.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich, dir fehlt der Leidensdruck.
Mir fehlt der Leidensdruck. Und jetzt, wenn du gleich auch nach Hause heute Abend kommst, dann kannst du, falls du das nicht schon getan hast, von deinem Tag erzählen. Kannst du von der Arbeit erzählen. Kannst du von Linda erzählen. Kannst du vom Joggen erzählen. Und von der besten Podcast-Folge aller Zeiten.
Nee, ich sage einfach, hör dir die neue Podcast-Folge an.
Ja, aber es ist doch jetzt sind aus drei guten Dingen vier gute Dinge geworden.
Ich habe das meiste schon erzählt. Ich habe schon mit meiner
Frau. Du weißt, die Fortsetzung. Der Tag hört nicht auf, geil zu sein. Erst in 3 Stunden.
Da schlafe ich aber hoffentlich schon seit 2.
In 3 Stunden schläfst du seit 2 Stunden?
Ich hoffe. Wenn alles gut läuft, ja.
Es ist noch sehr früh. Was mache ich denn jetzt mit dem restlichen Abend?
Gleich mache ich nur noch einen Vorschlag, aber außerhalb des Podcasts.
Okay.
Also, was haben wir erlebt? Bennys ersten Stuhlgang, hätte ich fast gesagt. Erstes Sodbrennen. Bennys erstes Sodbrennen. Dann haben wir viel über Folter und Henker und Henkers Werk gesprochen.
Süße Tiere, tote Tiere.
Süße Tiere, tote Tiere. Fliegende Tiere, die so groß sind wie
Feuerzeuge.
Wie Feuerzeuge oder ein Airbus A380. Dann haben wir über Sport gesprochen. Hätte ich noch viel mehr drüber reden können.
Sport?
Der Sport. Ich bin ja bei Laufen.
Ach so.
Und habe viel beim Laufen erlebt und nachgedacht. Also
Ketka.
Fabio Di Masi. Die alte Potsau.
Und Nico Semsrott.
Nico Semsrott auch fragwürdig. Nein,
ich habe noch nie so viel erinnert, aber das meiste hast du auch gerade erinnert. Aber dabei habe ich es also
nie so viel erinnert wie du.
Linda. Liebe Linda.
Ja, liebe Linda.
Wenn du das hörst, empfiehl uns bitte deinen KundInnen.
Linda Homegirl. Ich bin sehr froh, dass es dich gibt und dass man bei dir Online-Termine machen kann. Weil da muss ich irgendwo anrufen. Gut, weil ich bin Weirdo, das wusstest du doch nicht, aber jetzt kannst du dir das vielleicht denken. Danke für die Aufmerksamkeit, 155 Folgen, wir immer noch kein neues Coverfoto, aber bald, ganz bestimmt.
Das machen wir jetzt gleich.
Bald kommt diese Vorstellung mit der Idee, die wir haben. Ist egal, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, du darfst die letzten Worte sagen.
Ja, habt euch wohl.